Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth
und Florian.
Und wir sind heute an einem ganz besonderen Ort. Wir sind in den weitläufigen Gemächern von Ruth, deswegen halt es auch ein bisschen so, weil das hier so schlossartig in Wien quasi, wo wir uns hier befinden, große, hohe Räume, also die Räume sind wirklich groß und hoch hier.
Ja.
Und die Wände sind leer und drum halt das Ganze
jetzt
so.
Hey, wenn du das so anfängst, dann spendet uns niemand mehr Geld, weil alle glauben, ich lebe in einem Schloss. Es ist ein ganz normales Wiener Haus, also ein Wiener Altbau und die Räume sind halt 3,20 Meter hoch. Also mein Planetarium würde hineinpassen.
Ja, dann hätten wir es vielleicht im Planetarium aufnehmen müssen.
Das stimmt. Gute Idee, dass wir, naja, obwohl akustisch ist das auch nicht so hallfrei. Ein anderer Hall wäre mal interessant. Das könnten wir mal ausprobieren. Ha?
Ja, müssen wir schauen.
Sehr lustig. Also wenn ich alle Möbel hier rausräume, dann geht sich das Planetarium grad aus.
Ja, müssen wir machen. Ja, bis dahin musst du irgendwie deine Wände noch mit Büchern oder Decken oder Postern oder weiß nicht, flauschigen Tieren oder irgendwas dekorieren. Schickt Ruth bitte Tierfälle und ausgestopfte Tiere.
Bitte nicht. Schickt mir Poster. Ich habe eh schon genug Poster.
Ja, Poster habe ich ja. Ja, aber Poster helfen nichts für den Klang.
Ich glaube, ich brauche so einen Theatervorhang.
Ja, wahrscheinlich.
Den ich mir da irgendwie dann nur so vorziehen kann, so um mich herumziehen, so ein kleines Kabuff machen, Podcast-Kabuff.
Ja, sowas kann man sich tatsächlich bauen und kaufen. Gibt es Bauanleitungen dafür im Internet?
Ja, mit Bauanleitungen aus dem Internet habe ich immer meine Erfahrung, das könnte funktionieren. Ja, na, ich weiß, soundtechnisch muss man da noch ein bisschen was machen, aber ich bin immer so nachlässig.
Ja, aber wie gesagt, wir sind jetzt hier und wir werden mit der Situation hier.
Und ich bin noch ein bisschen im Blindflug unterwegs, weil ich habe keine Kopfhörer auf, weil sich an Flo's tollem, bunt blinkenden Podcast-Terminal da meinen Kopfhörer nicht anschließen ließ.
Ja, weil dein Kopfhörer zu billig ist.
der ist von dir übrigens, gell?
Der Kopfhörer ist nicht von mir.
Nein? Ah, das Mikro ist von dir.
Das ist nicht billig, das Mikro.
Der billige Kopfhörer ist natürlich meiner. Das tolle Mikro ist vom Florian. So funktioniert das hier bei uns. Also spendet mir weiterhin Geld.
Ja, zu den Spenden kommen wir nachher. Bis dahin.
Ich in meinem abgefuckten Schloss hier ohne gescheiten Kopfhörer.
Ja, wir schauen mal, es wird schon funktionieren, die Folge. Aber wir reden noch mal kurz über das, warum wir hier sind, weil wir müssen nachher dann noch zur Probe fürs Fernsehen und die haben wir auch schon vor ein paar Tagen vor Publikum geprobt. Das war deine zweite Show. Wie war es denn? War es beim zweiten Mal besser als beim ersten Mal oder schlechter? Oder ist schon alles Routine? Wir sind aufgetreten in St. Pölten, der Landeshauptstadt von Niederösterreich, haben die Science Busters einen Auftritt gehabt, wo wir Shows, Experimente, Nummern, Proben, die wir dann demnächst für die Science Busters Fernsehsendung aufführen. Und da waren das zweite Mal, jetzt stand die Ruth auf der Science Busters Bühne nach der Premiere zu Silvester. Und wir haben diesmal tatsächlich, wir haben das Experiment ausprobiert, weil wir das umstellen mussten. Also jetzt habe ich mich in deine Nummer hineingedrängt, weil
du hast dich voll hineinreklamiert.
Weil deine Nummer so lang war, dass wir ja in der Fernsehsendung für nichts anderes Zeit mehr gehabt hätten.
Ich glaube, es lag doch eher an der Vorstellung, oder? Weil wir müssen in der Folge die Vorstellung meiner Person quasi und das Experiment unterbringen. Und wenn das Experiment nur alleine standalone wäre, dann hättest du schon auch noch Zeit gehabt für ein eigenes Ding, oder?
Wahrscheinlich, ja, aber.
Also, es liegt nicht an meinem Experiment.
Ja, es liegt an dir.
Es liegt nur an meiner Person. Ja, was kann ich dafür, wenn die Science Busters irgendwie dann Babyfotos und Jugendfotos und Peinlichkeiten da zuerst mal ausbreiten müssen über die teilnehmenden Personen?
Ja, aber das ist ja wichtig. Die Leute müssen ja sehen, dass du ein normaler Mensch bist.
Ja, genau.
Also, es geht ja darum, dass wir auf der Bühne einer, du musst dieses Spannungsfeld.
Nennen wir es mal normaler Mensch, genau, damit kann ich leben. Ja.
Es ist wichtig. Einerseits müssen wir quasi, wir brauchen quasi die wissenschaftliche Autorität, damit man eine gewisse Fallhöhe hat und dann, damit wir auch was haben, wo wir fallen können, müssen wir zeigen, dass wir genauso Trottel sind wie alle anderen auch, ja, also dass wir auch irgendwie deppert waren als Kinder und so. Also dieser Spannungsfeld ist wichtig, damit es mit der Vermittlung und dem Humor funktioniert und darum müssen alle mit peinlichen Kinderfotos vorgestellt werden. Da führt kein Weg dran vorbei.
Ich habe mir gedacht, dass der Martin Puntigam für die Fallhöhe verantwortlich ist.
Ja, macht er eh, aber du musst schon, du brauchst ja die Fallhöhe.
Na, solange es Matratzen gibt, auf die man fallen kann. Hm. Nein, es ist eh, ich fand es irgendwie es war halt kürzer, ne? Also im Stadtsaal war es irgendwie ein bisschen, also ich fand, im Stadtsaal hat es ein bisschen mehr, was, weiß ich nicht, wie soll ich das nennen, abgerundeter, hat ein bisschen mehr irgendwie Beef.
Ja, gehabt. Für ein Theater.
Das war halt so ein bisschen die abgespeckte Version. Ich fand, das war dann, also man hat, glaube ich, ein bisschen gemerkt, dass es eine abgespeckte Version von etwas war, was vorher länger war, oder?
Ich weiß nicht, ob das ist eine der Sachen, die man sich wirklich immer bewusst sein muss.
Das, niemand weiß, wie es gehört.
Genau, das ist wirklich wichtig. Also man selbst weiß, man denkt, wow, das habe ich jetzt schlecht gemacht und alles.
Das ist überhaupt eine der großen Weisheiten im Leben. Kinder, hört's zu. Niemand weiß, wie es gehört.
Ja, also das Publikum weiß nicht, was du machen wolltest. Das Publikum sieht nur, was du gemacht hast. Ja, also wenn du dir denkst, da fehlt was, muss sich das Publikum das noch lange nicht denken.
Ja, nee. Aber es hat irgendwie, diesmal hat's dann auch wieder so gut funktioniert. Es ist euch kein Stern runtergefallen von den Galaxinos. Also ich finde, es war dann fast schon ein bisschen zu smooth.
Ja, nicht zu viel verraten.
Hat so lang gebraucht.
Nicht zu viel verraten, was passiert. Das kommt ja noch im Fernsehen.
Stimmt. Na, ich bin schon gespannt. Wir werden auf jeden Fall heute noch ein zweites Mal das mit dem Regisseur gemeinsam irgendwie durchgehen und dann, ja, kommt's im Fernsehen.
Genau.
Irgendwann im Mai oder?
Ja, das ist, du bist beim zweiten Aufzeichnungsblock und das ist dann, kommt dann erst im Spät.
Wir werden euch auf jeden Fall vorwarnen an dieser Stelle hier, wenn es soweit ist. Und wenn ihr dabei wart in St. Pölten, dann sagt's Bescheid, wie ihr es gefunden habt. Und wenn ihr dabei wart im Stadtsaal, sagt's auch Bescheid.
Genau, es gibt ja noch irgendwie ein oder
damit andere. Ich nicht immer nur Bibeln zugeschickt bekomme, sondern auch ein vernünftigeres Feedback.
Ja, dir hat jemand Bibel zugeschickt, das weiß ja die Hörerschaft nicht. Also,
mir hat jemand eine Bibel geschickt, ja.
Das passiert allen Leuten, die sich öffentlich äußern und sagen, dass sie mit Religion nichts anfangen und nicht an den Gott glauben, dann steigt die Chance, dass einem Menschen bekehren wollen und dass man religiöse Pamphlete zugeschickt bekommt.
Ich habe gesagt, für mich macht das keinen Sinn mit diesem Gott und Dings und für mich hat das keine Erklärungsmacht, aber das war nicht irgendwie persönlich genug. Es war trotzdem sehr, sehr erschütternd für die Person. Ja. Nein, es war eigentlich ein sehr netter Brief, also Besorgnis um meine Seele und so, was ja eigentlich was Positives ist, wenn man sich um andere Leute sorgt. Aber dieses Missionieren ist dann halt ein bisschen.
Aber das ist dann, das Problem ist, dass die Sorgen haben, die du nicht hast. Also die sorgen sich um was für dich kein Problem ist.
Das stimmt. Und solange sie diese Sorge ja auch irgendwie nur so mit sich selbst ausleben, habe ich auch kein Problem damit.
Nein, aber wir werden heute noch über Glauben reden und das Missionarische am Glauben ist vermutlich eine der unangenehmsten Eigenschaften. Und ja, sobald man, ich bin auch schon oft Opfer ist das falsche Wort, aber ich bin auch schon oft, haben sich Leute bemüßigt gefühlt, sich einzumischen und sind nicht damit klargekommen, dass ich nicht das glaube, was sie glaube, und haben mir dann diverseste Schriftstücke zugesandt. Also das
Problem ist halt, ich meine, das ist ja nicht auf den Glauben beschränkt, das Missionarische. Ne? Es geht um Dinge, wo man quasi weiß, dass man Recht hat. Da wird man dann missionarisch und der Glaube ist halt eins von diesen großen Dingen, wo man so glaubt, dass man Recht hat, ja, darum auch Glaube.
Red mal über die Astronomie, da wissen wir, dass wir Recht haben.
Genau, da ist es ganz klar, da braucht man sich nicht streiten.
Und führen wir unser Missionswerk über diesen Podcast weiter, um den Hörerinnen und Hörern die frohe Kunde von den Sternen zukommen zu lassen.
So ist es.
Bevor wir das tun, schauen wir aber noch einmal kurz nach Tirol.
Okay. Après-Ski oder diesmal fröhlichere Nachrichten?
Nein, in Tirol ist ein Satellit gestartet worden. Also nicht in Tirol, sondern aus Tirol.
Haben sie vom Gletscher haben sie.
Mit dem Sessellift haben sie.
schöne Bilder kommen mir da in den Sinn, aber.
Nein, das war eine Nachricht, also Satelliten meine andauernd gestartet und auch andere Sachen wie das James Webb Space Teleskop, das dann entsprechend
ist auch aus Tirol losgeflogen.
Weltweite Aufmerksamkeit kriegt. Dieses Ding hat vermutlich nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen, aber in Österreich natürlich schon. Es heißt Adler 1, was ich schon mal ein bisschen seltsam finde, aber.
Das ist sehr tirolerisch.
Ja, also für die Tirol nicht
Gämse
kennen.
Gämse 1.
Ja, das ist ja, der Adler ist das Wappentier von Tirol und der Adler ist in Tirol wichtiger als so für Deutschland oder Österreich. Wir haben ja auch Adler rumsitzen.
Ich wusste gar nicht, dass der Adler das Wappentier von Tirol ist. Aber das ist doch das Wappentier von jedem zweiten
aber
Ding irgendwie. Löwe oder Adler, sucht es euch aus.
Aber die Tiroler sind halt, für die ist halt der Adler besonders wichtig. Ja. Aber wie gesagt, auch diese Namensgebung, also Adler 1, du hast gesagt Gämse 1, also klingt so wie die Polizeiautos in der Krimi.
Adler 1, wir haben ein Problem mit Favoriten.
Genau, nein, also in dem Fall Adler heißt.
Ist es ein Akronym in Wirklichkeit? Adler, sag bloß.
Selbstverständlich ist Adler ein Akronym. Das hättest du gedacht.
Ich finde ja auch irgendwie die Zahlen, also eins, das ist dann irgendwie so, wie viele wird es da davon geben? Ich finde irgendwie, man sollte ein bisschen ambitionierter sein und gleich mit höheren Zahlen loslegen. Ich finde ja auch immer so Tausender gut, 2000, 3000.
Ja, Adler 2000. Oder? Ja, aber mit 2000 kannst du eigentlich nicht mehr machen. Also das war bis.
Das liegt in der Vergangenheit, ja. Klar. Na, darum muss man jetzt Adler 3000. Obwohl, dann fragen sich alle, was ist mit den 2999 Adlern davor passiert.
Also, möchtest du raten, für was Adler steht? Oder soll ich einfach sagen? Adler 1 steht für Austrian Debris Detection Low Earth Orbit Reconnoiter. Oder Reconnoiter. Weiß nicht, wie man das ausspricht, korrekt.
I'm not sure if that's an English word.
Ich habe keine Ahnung.
Also, Reconnoiter.
Du darfst das gerne lesen, es steht hier. Sorry.
Jetzt muss ich mich da blamieren. Oder nein, ich kann ja nicht mehr lesen. Gib mir nicht so. Was hast du für einen kleinen Font auf deinem Bitte? Was? Wo steht das überhaupt?
Direkt in der ersten Zeile unter Bild.
Das da steht tatsächlich Reconnoiter. Okay. We don't know.
Also, dieses Ding ist tatsächlich insofern bemerkenswert, dass man abgesehen davon, dass es diesen komischen Namen hat und aus Tirol kommt, es ist der erste private österreichische Satellit. Also Österreich hat ja noch eine recht kurze Satellitengeschichte, ich glaube 4 Stück, das war jetzt der 4. österreichische Satellit, Adler 1.
Aha.
Und die anderen 3 sind alle von Forschungseinrichtungen und Unis quasi gebaut und betrieben worden. Und der ist jetzt hier privat betrieben. Und zwar von 2 Firmen, die ich keine Ahnung habe, wie die sind. Einmal die Findus Venture GmbH, noch nie gehört, jetzt bezahlt. Das Silicon Valley Unternehmen Spire Global, die hat quasi den Satelliten zur Verfügung gestellt. Das ist so ein CubeSat-Dingens, also so 30 mal 10 mal 10 Zentimeter, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja, das sind die haben immer so 10 mal 10 Zentimeter Einheiten und das sind halt 3.
Genau, 30 mal 10 mal 10 wiegt 6 Kilogramm. Und dann hat das österreichische...
6 Kilogramm, ja, echt?
Ja. Super. Und das österreichische Weltraumforum, die haben im Prinzip die Wissenschaft dazu gebaut und die wissenschaftlichen Geräte mit dazu gebaut. Beziehungsweise nein, die Spire Global haben auch ein Gerät gebaut, sehe ich gerade. Aber das österreichische Weltraumforum, das klingt so, als wäre es was... offiziell österreichisch, es ist aber eine private Organisation, ja. Also es ist jetzt nicht die österreichische NASA oder irgendwie sowas. Ich glaube, sowas haben wir gar nicht. Haben wir eine Austrian?
Na sicher gibt es eine ASA, eine, ja? Austrian Space Agency.
Und was macht
man? Well, I don't know. They exist. Ich meine, ASA hat ja, ich weiß nicht, oder nennen sie sich Acer? I don't know.
Keine
Ahnung. Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, was da, ob, also es gibt sie, bestimmt.
Ja,
mehr weiß ich aber auch nicht darüber, als dass sie existiert.
Ja, also die 3 haben das einfach gemacht. Also wir schauen, was macht dieser Satellit? Der Satellit ist ins Weltall geflogen mit Virgin Orbit. Das sind die zuerst mit dem Flugzeug hochfliegen und dann vom Flugzeug aus eine Rakete starten.
Ist Virgin, das ist Richard Branson,
ja.
Die Virgin. Oh
Gott. Die in London auch über England die Züge fahren lassen, oder?
Fuck, Alter, diese Züge, bist du deppert. Das ist, Leute, Entschuldigung fürs Fluchen, aber ja. Gut, anderes Thema.
Nein, wir sind noch nicht fertig.
Ich verstehe nicht, wie man es schafft, dass ein Zug dermaßen permanent und immer am Anfang, ja, sauberer Zug, nichts, so nach Urin stinkt wie diese Virgin-Züge. Ich verstehe es nicht, was da los ist. Vielleicht hat da jemand was damit zu tun in unserer Hörerschaft. Also glaube ich zwar nicht. Hoffentlich. Nein, egal. Aber,
also wenn ihr schon mal in London und in England in den Zug gepinkelt habt, ja, Ruth möchte gerne Bescheid wissen darüber.
So habe ich das nicht gemeint. Ich meine, wenn ihr da irgendwie, keine Ahnung, es gibt immer Leute, die dann, einmal habe ich einen Schaffner in England gefragt, was jetzt das Ding mit Leaves on the Track ist und warum Blätter auf den Schienen ein Problem darstellen. Und dann hat er mir das tatsächlich erklärt, dass das mit den Bremsen zu tun hat und wie die gebaut sind. Die sind anders gebaut als die europäischen Bremsen in europäischen Zügen, weil die European, you know, we don't have that. Die müssen immer ihr eigenes Zeug haben. Und dann hat das irgendwie auch so halbwegs Sinn gemacht. Also es war ein scheiß System, aber ich habe dann verstanden, warum das für englische Züge tatsächlich schwierig ist. Vielleicht gibt's ja auch für den Klogeruch in Virgin-Zügen irgendeine vernünftige Erklärung. Anyway.
Ich weiß nicht, wie es in der Rakete gerochen hat, aber die hat jedenfalls diesen Satelliten gestartet. Das war am 14. Januar, wenn ich mich richtig erinnere, also noch nicht so lange her. Und jetzt stellt sich die Frage, was macht dieses Teil? Wir haben schon gehört, Austrian Debris, es ist das A und das D von Adler, also ist ein bisschen man muss es richtig lesen. Also es geht nicht um Müll aus Österreich.
Ich würde sagen, das ist sondern, all der Austrian Debris, der da, ja.
Sondern es geht um, ja, es ist, ich sage nochmal, Austrian Debris Detection, ja, heißt das Ganze. Und es geht quasi nicht um die Suche nach österreichischem Müll, sondern es ist die österreichische Suche nach Müll. In dem Fall nach Weltraummüll. Also dieses Teil ist dazu da, um den niedrigen Erdorbit nach Weltraummüll abzusuchen und zu schauen, wie viel da rumfliegt und jetzt nicht die großen Trümmer, sondern wirklich die ganz kleinen winzigen Dinger, die man von der Erde aus nicht ganz so einfach bestimmen kann, weil ich kann ja mit Laser und Radar von der Erde aus ganz, Laser glaube ich nicht, aber ich weiß nicht, warum ich Laser gesagt habe, aber mit Radar, vielleicht auch mit Laser, ich bin jetzt nicht so der Experte, aber mit Radar kann man auf jeden Fall die größeren Trümmer alle tracken. Also das kann man alles gut im Griff haben, beziehungsweise sehen, wo es ist. Aber es sind wirklich so ja winzigste Mikrometeoriten, wenn irgendwie zum Beispiel ja irgendwelche Treibstofftröpfchen rausfliegen und gefrieren oder wenn von irgendeinem Sonnenschutzschild oder von der Solarpanel irgendwas abblättert oder Farbsplitter von irgendeiner Rakete oder sonst was. Also wirklich so klein Zeug, das da rumfliegt und alles, was da oben rumfliegt, fliegt halt sehr schnell rum und kann durchaus auch schädlich sein. Vor allem auch jetzt nicht unbedingt, kann spontan schädlich sein, wenn du als Astronautin da jetzt draußen rumfliegst und dann trifft dich ein kleines Teil mit ein paar Dutzend Meter pro Sekunde auf deinen Raumanzug, kann das gefährlich sein. Aber es kann auch einfach so als Art Erosion gefährlich sein, wenn dann im Laufe der Zeit irgendwelche ja Oberflächen abgetragen werden oder so.
Also es ist schon so aller Sandstrahler.
Ne? Genau. Mhm. Also es ist schon interessant, Bescheid zu wissen. Und dieses Ding, ja, im Wesentlichen fliegt es rum und es hat ein Radar eingebaut, mit dem wird es was messen und es hat ja einen Aufpralldetektor. Also es fliegt ein bisschen rum und dann schaut man, wie viel ist draufgeclasht, während es da durch die Gegend geflogen ist.
Ah, verstehe.
Ja, also das ist der Sinn und Zweck dieser Mission.
Und was machen Sie dann mit dem Wissen, wie viel da draufgeclasht ist?
Ich weiß nicht, vermutlich veröffentlichen.
Statistische Analysen, wie wahrscheinlich es ist, dass einen so ein kleines Ding irgendwie
wahrscheinlich
trifft und mit welchen Geschwindigkeiten die so daherkommen. Und
ich gehe davon aus, ich meine, es ist vermutlich einfach nur mal gut zu wissen, dass man weiß, was da rumfliegt. Ich meine, nehme an, das wird jetzt keine, die werden nicht die allerersten sein, die das machen. Gehe ich mal nicht davon aus, dass das noch nie jemand vorher draufgekommen ist, sowas zu messen. Aber ja, zumindest jetzt misst halt auch mal Österreich.
Ja, na eh cool. Warum auch nicht?
Ja, eh, warum auch nicht? Also das ist Adler 1, der ist gestartet und sollte Adler 1 noch irgendwas Beeindruckendes machen im Laufe der nächsten Monate oder Jahre, dann werden wir davon berichten. Ja, mal schauen, ich war sogar schon mal im österreichischen Weltraumforum in Innsbruck. Da habe ich schon mal die Leute getroffen.
Ist das nicht in Graz?
Nein, es ist in Innsbruck.
Oh.
Du meinst das Institut für, ach Gott, wie heißt denn das, von der Akademie der Wissenschaften, das Weltrauminstitut, das ist in Graz.
Ah.
Aber das gehört zur Akademie der Wissenschaften. Nein, das österreichische Weltraumforum ist in Graz, da gibt's einen…
In Innsbruck.
Ach, ja, meine Güte, das ist in Innsbruck, ja, und da war ich schon mal, waren wir mal eingeladen und da, die bauen auch Raumanzüge.
Da machen sie doch auch diese Mars-Analog-Astronauten, wie sie
genau.
Es nennen,
die machen immer so einmal
diese
Mars-Simulationen,
ja.
Genau, das machen sie so einmal im Jahr oder alle paar Jahre, dann meistens auf so einem… In der Wüste oder auf einem Gletscher laufen sie rum und die entwickeln da irgendwie Raumanzüge, also so
Testraumanzüge. Genau, das ist ein Raumanzug-Testprogramm, ja.
Genau, mit denen laufen die dann. Ich glaube, die haben auch ein Akronym AMAD oder wie soll ich heißen, ja, die genau. Raumanzüge.
Ja. Ja, ja, da war doch letztens, das letzte Mal war es in Israel, glaube ich, oder?
Irgendwie sowas in der Wüste, ja.
Ja. Nur dunkle Erinnerungen, dass ich da mal was gelesen habe und mir gedacht habe, na, eh cool eigentlich. Man hat das irgendwie nicht so im Schirm. Österreich ist eigentlich recht aktiv, was so Weltraum.
Ja, bis auf die ASA, von der hört man nichts.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ASA heißt. Das habe ich mir nur ausgedacht.
Ja, vielleicht hören sie bei
zwei. Aber es gibt die Austrian Space Agency auf jeden Fall. Das, ja. Genau. Wir werden, wenn wir mehr herausfinden, reden wir beim nächsten Mal nochmal
drüber. Wir machen mal eine Exkursion zur ASA, auf der Suche nach der ASA.
Das hört sich nach einer Fortsetzungsserie an.
Ja, schau. Ja, und das, so mehr Einleitungsthemen habe ich gar nicht. Jetzt kommen wir gleich zum Hauptthema. Und ich habe tatsächlich einen Artikel aus einer Zeitschrift mitgebracht. So, aber es ist nicht die Art von Zeitschrift, mit der wir uns normalerweise beschäftigen. Ich habe diese Zeitschrift sogar in echt mit. Ich muss mal hinter mich greifen. Ja. Nein.
Das hast du hinter meinem Polster da ganz gut versteckt.
Nein,
nein, ist doch nicht so gut versteckt.
Jetzt habe ich sie.
Ja. Nein, ich bin gespannt.
Es ist diese Fachzeitschrift.
Ui! Astrological Journal. Das ist ja was sehr interessant. Noch nie gesehen.
Ja, ich auch nicht. Ich habe das zufällig mal im Internet gesehen. Das ist Journal der International Journal of the Astrological Association. Und es ist das Astrological Journal. Das ist ja so eine astrologische Fachzeitschrift vermutlich. Und ich habe die gekauft wegen der. Es ist die Ausgabe von Juli, August 2021.
Also ich habe das tatsächlich in einem Geschäft erworben.
Ja, tatsächlich, weil ich zeige gleich, warum ich es erworben habe. Also online gibt es eine Homepage, aber du findest die Texte da, den Volltext nicht online. Darum habe ich das wirklich bei denen dort bestellt. Für 6,95 £ habe ich mir das. Ja. Aber es geht um die Geschichte, die hier als Titelstory angepriesen ist. Alien Zodiacs, how will we construct horoscopes on exoplanets? Nice. Also, da ist ein Artikel drin, wo drüber geschrieben, geredet wird, wie man Horoskope auf dem Planeten anderer Sterne erstellt. Und das habe ich gedacht, dafür gebe ich den Typen die 7 £, die sie da haben wollen, und zahle das Porto und den Zoll auch noch dazu, weil das möchte ich gerne wirklich wissen, was sie da drüber erzählen. Und habe gedacht, es ist ein schöner Anlass, um mal über Astrologie zu reden in unserem Podcast, was wir noch nicht getan haben bis jetzt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, weil es ja auch ein wissenschaftlicher Podcast ist.
Ja, einerseits hast du absolut recht, aber man muss sich, wenn man Wissenschaft kommuniziert, finde zumindest ich, auch mit dem beschäftigen, was so tut, als wäre es Wissenschaft, aber keine ist. Und was der Wissenschaft aktiv feindlich entgegensteht. Und das eine oder das andere, beziehungsweise manchmal auch beides, trifft auf die Astrologie definitiv zu. Und Astrologie ist auch interessant, Astrologie ist ja auch spannend. Die hat ja historisch eine große Bedeutung für die Menschen, für die Geschichte der Astronomie, für die Wissenschaft genauso. Also es ist jetzt nicht verwerflich, sich mit Astrologie an sich zu beschäftigen. Ja, also wenn man es auf die richtige Art und Weise tut.
Ja, ja.
Also Astrologie ist ein absolut relevantes Thema. Und ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen damit beschäftigen müssen. Ja gut, müssen habe ich gar nichts. Also das habe ich keiner dazu gezwungen, aber ich habe mich bemüßigt gefühlt, mich wieder intensiver mit der Astrologie auseinanderzusetzen, aufgrund diverser medialer Unstimmigkeiten, möchte ich es mal nennen. Aber über die können wir später reden. Davor möchte ich dir nicht vorenthalten, was jetzt in dieser Zeitschrift drin steht.
Das ist ein dickes Heft, Leute, das müsst ihr euch geben, dieses Astrological Journal. Wie viele Seiten hatten das? 50? Mehr?
Na, 71.
71?
Ja, das ist
ein Buch.
Ja, es ist auch viel Werbung drin natürlich, also für hier Astrologieprogramme, für Android-Apps. Also gleich, es gibt hier, also ihr hört mich da jetzt blättern, weil ich das wirklich hier als Hardcopy vor mir habe. Gleich die erste Werbe, ganzseitig, die erste Werbung ist von der Dwarf Planet University.
Nice! Was sind das für geile Logos?
Da kannst hier Diplome machen von der cool. Dwarf Planet Astrology Diploma, und da gibt's alle Zwergplaneten und die stehen alle für verschiedene astrologische Konzepte.
Und wer ist Ixion? Noch nie gehört. Ist das auch ein Zwergplanet?
Ja, das sind alles diese Kuipergürtel-Objekte da draußen. Also ich glaube, es sind kein offizieller Zwergplanet, aber gut, da nimmt es die Astrologie sowieso nicht so genau.
Merkt man aber auch schon gleich am Namen, oder? Ixion, das klingt schon so esoterisch, finde ich irgendwie.
Also die offiziellen Zwergplaneten sind Eris, Ceres, Kaua, Makemake und Haumea. Das sind die von der IAU offiziell anerkannten Zwergplaneten. Aber die anderen, ich möchte jetzt nicht über Zwergplaneten schimpfen, über das Konzept, aber wenn die IAU das Konzept ernst nimmt, ich halte das Konzept der Zwergplaneten sowieso für Quatsch und verlinke in den Shownotes einen ausführlichen Text, warum das so ist. Aber wenn die IAU dieses Konzept, das sie halt meiner Meinung nach fälschlicherweise eingeführt hat, wenn sie es zumindest ernst nehmen würde, dann hätten wir auch jede Menge andere Objekte mittlerweile als Zwergplaneten definieren müssen. Und da würde dann Ixion dazugehören oder Varuna oder hier Gongong, finde ich auch sehr schön. Ja, aber auf jeden Fall stehen diese Zwergplaneten anscheinend für irgendwelche astrologischen Konzepte. Man kann da verschiedene Kurse machen zu diesen einzelnen Zwergplaneten, wenn man möchte. Also ja, ich würde sagen, hier einen Rabattcode, den ihr angeben könnt, aber wir werden nicht gesponsert davon. Ja, also höre ich auf, Werbung vorzulesen. Da, aber schau hier, es gibt einen Esoterik-Podcast.
Ja, wirklich, sowas gibt's. Ja,
natürlich.
Ungewöhnlich.
Ja. Ja, also da kannst du mal schon den Astrologie-Podcast.
Der heißt doch so, Esoterik-Podcast.
Das ist ja der Esoterik-Podcast for your Astrology-Software, was immer das auch ist.
Okay, ja. Vielleicht besprechen sie da die besten
Anscheinend.
Programme.
Ja, also es gibt hier, fängt ja an, zum Beispiel hier, da ist der Leitartikel, da geht's um das Problem, wie man rausfindet, wann die Leute geboren sind, weil die wollen das ja nicht immer sagen oder wissen es nicht oder sagen was Falsches und dann muss man sich irgendwie astrologisch sehr stark anstrengen, um rauszufinden, wann zum Beispiel Mariah Carey geboren ist, ja. Und dann wird hier über die Arbeit besprochen, wie sie da Mariah Carey gemacht haben. Buchreferenzen, also Buchbesprechungen sind drin hier hinten oder was haben wir hier noch? Das vedische Astrologie wird hier ausführlich erklärt in dieser Ausgabe. Es gibt hier noch, oh, da schau hier, Horoskope von 19th Century STEM Female Pioneers, von so horoskopische astrologische Analysen von Ada Lovelace und Marie Curie.
Nein, rotieren in ihrem Grab.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, also, wie gesagt, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte, das ganze Heft hier durchbesprechen, sondern
eben. Hat's dir eine Geschichte in dem Journal besonders angetan?
Genau, ja. Nämlich das, was ich von dieser Titelgeschichte, die heißt The Challenge of Exoastrology.
Exoastrology.
How would we construct horoscopes on other planets? Und das ist von einem gewissen Ray Gress oder Gressy, wie auch immer, geschrieben. Und was ist er? Er ist Editor, Associate Editor von The Mountain Astrologer Magazine und hat 7 Bücher geschrieben, unter anderem The Waking Dream Under a Sacred Sky und Signs of the Times. So, also das sind seine Referenzen. Und es ist ja, wenn wir jetzt mal, bevor wir dann in den Text hineingehen, prinzipiell eine im Rahmen dessen, was wir besprechen, relevante Frage. Ja, also wenn wir die Astrologie, so wie sie auf der Erde existiert, als gegeben nehmen, dann müssen wir auf jeden Fall mal festhalten, dass die Astrologie strikt, streng und per Definition geozentrisch ist. Mhm. Also wer sich ein Horoskop anschaut, das Horoskop ist ja eine schematische Darstellung des Himmels und auf dieser schematischen Darstellung des Himmels ist die Erde unbewegt im Zentrum und alles bewegt sich rundherum, weswegen eben auch die Sonne, der Mond überall als quasi astrologische Planeten gelten, die in verschiedenen Himmels, in verschiedenen Häusern stehen können, in verschiedenen Sternzeichen stehen können, was ja real nicht der Fall ist, weil da bewegt sich die Erde und die Sonne steht in der Mitte im heliozentrischen Weltbild. Aber die Astrologie ist per Definition und von ihrer Konzeption sehr geozentrisch. So, das war lange Zeit okay, aber mittlerweile leben wir in einer Zeit, wo es möglich ist, dass Menschen andere Himmelskörper betreten. Am Mond sind wir schon rumgelaufen und theoretisch ist es nicht auszuschließen, dass wir irgendwann auch nochmal zum Beispiel am Mars rumlaufen. Was macht jetzt einer, der am Mars steht und gerne ein Horoskop erstellen möchte? Ist jetzt nicht die drängendste Frage vermutlich, aber...
Naja, aber das ist ja noch einfach, weil das ist ja in der gleichen Ebene. Na, das, was du willst, ist ja, dass quasi von dem Punkt aus projiziert die Ebene des Sonnensystems an den Himmel und dort sind die Sternzeichen und dort bewegen sich Sonne und Planeten durch und diese Ebene wäre von anderen Planeten in unserem Sonnensystem ja noch die gleiche.
Aber dann geben wir vielleicht doch diesen Artikel, weil es ist tatsächlich ein Problem. Ja? Also es sind hier in diesem Artikel sind 7 Herausforderungen angegeben und eine davon ist tatsächlich hier...
Gut, mit dem Mond hast du ein Problem, wenn du am Mars sitzt, aber da musst
du halt. Nein, du hast am Mars auch ein Problem, weil die Erde gibt's nicht im Horoskop. Du hast nicht die Erde im Schützen stehen oder sowas. Das kommt nicht vor, aber du hast den Mars im Schützen stehen. Wenn du aber auf dem Mars bist, dann steht dein Mars nie im Schützen. Dann steht die Erde irgendwo und du weißt jetzt nicht, was tue ich jetzt mit der Erde? Was ist die astrologische Bedeutung von der Erde?
Verstehe.
Weiß man nicht.
Ja, stimmt.
Ja, oder dann sagt er hier, also vergehen wir es vielleicht der Reihe nach durch, ist vielleicht interessanter, ja. Also es.
Gut, aber bei anderen Sonnensystemen hast du noch ein ganz ein anderes Problem, weil da ist ja alles anders.
Genau, ne?
Das sind zumindest in unserem Sonnensystem hast du dann nur den Planeten, auf dem du bist, quasi nicht mehr in Projektion vorhanden, und aber da stattdessen dann die Erde. Gut, da muss man sich dann was mit der Erde überlegen und dem Mond, weil der dann weg ist, quasi. Ja, aber sonst.
Nimm die unter Anführungszeichen Forschungsergebnisse nicht vorweg. Also der Autor identifiziert hier diverse eben Herausforderungen der Exoastrologie und fängt an mit genau dem, was du gesagt hast, dass die fundamentalste Herausforderung, die trifft man, wenn man ein Horoskop für jemanden machen will, der eben auf einem anderen Planeten geboren ist. Ja, also jetzt, weil tatsächlich, du hast da vielleicht einen anderen Tag-Nacht-Zyklus, einen anderen Jahreszyklus. Das Problem ist auch, dass wir in der Astrologie ja auch sowas haben wie diese großen Zeitalter, ja, das Wassermann-Zeitalter.
Ich finde den Satz sehr interessant, wenn ich dich anschaue und du sagst, dass wir in der Astrologie
ja, da,
und was auch immer danach kommt, kann mich gar nicht mehr darauf konzentrieren, weil das ist schon so komisch.
Ja, ich rede jetzt im Kontext.
Du tust so, als wärst du, ja.
Nein, ich tue nicht, als wäre ich Astrologe, sondern ich rede jetzt quasi im Kontext dieser Arbeit, ist das Problem, dass wir, wenn wir die Astrologie als menschliches, wie auch immer geartetes Welterkenntnissystem betrachten, ist es ja auch. Es ist halt ein sehr, sehr schlechtes Welterkenntnissystem, aber es ist eines, ja.
Ja.
Und dieses Welterkenntnissystem basiert ja unter anderem auf, also eins, oder sagen wir es anders, ein Aspekt dieses Welterkenntnissystems sind diese großen Zeitalter, weil wir wissen, die Erdachse verschiebt sich im Laufe der Zeit und dann so grob, wenn man braucht für eine Runde, also für eine scheinbare Runde am Himmel, die Erdachse braucht 26.000 Jahre und wir haben 12 Sternzeichen, dann kriegst du 2000.
Es ist lustig, dass sie diese Zeitalter quasi, dass sie diese Verschiebung des Referenzsystems quasi in diesen Zeitaltern repräsentiert haben in der Astrologie, aber die Verschiebung, die daraus ebenso resultierende Verschiebung der Sonne, der Position in den Sternbildern, dass sie das dann nicht mit irgendwie genommen
haben. Das liegt halt daran, dass der astrologische Himmel halt keine Entsprechung, das hat angefangen als Entsprechung des realen Himmels, weil früher, ganz früher, man hat den Himmel geschaut, was bewegt sich da und hat dann halt einerseits Schlüsse daraus gezogen, die man heute astronomisch nennen würde, wenn sie Helligkeiten, Positionen, was auch immer betrachtet haben, und andererseits Schlüsse daraus gezogen, die man astrologisch nennen würde, wenn sie irgendwelche Schicksalsdeutungen abgeleitet haben. Aber im Laufe der Zeit hat sie das eben so weit auseinandergewickelt, dass der astrologischer Himmel eigentlich nichts mehr mit dem realen Himmel zu tun hat. Die astrologischen Sternzeichen, die sind ja nicht identisch mit den astronomischen Sternbildern im Himmel. Es gibt zwar 12 Stück, die den gleichen Namen haben, also es gibt ein Sternbild Jungfrau, es gibt ein Sternzeichen Jungfrau, aber die sind nicht identisch. Also die Sternzeichen der Astrologie sind alle gleich groß. Die Sternbilder der Astronomie sind nicht gleich groß. Das heißt, die Sonne verbringt real unterschiedlich viel Zeit in den einzelnen Sternbildern, aber nicht in der Astrologie verbringt sie immer genau gleich viel Zeit in den Sternzeichen, annäherungsweise.
Und du meinst, dass es insofern daher auch schon wurscht ist, ob sich das Ganze zu meinem Zeichen verschoben hat, weil die Sonne ja, die Position der Sonne in den Sternbildern sowieso ein bisschen beliebig ist.
In der Astrologie. Ich bin jetzt kein Astrologe, ja, aber wenn ich jetzt das aus der astrologischen Sicht interpretieren würde oder darauf antworten würde, würde ich sagen, dass das Horoskop ja nicht dazu gedacht ist, den Himmel exakt abzubilden, sondern dass es halt einfach nur eine symbolische Entsprechung dessen ist, des Obens für unser Unten hier. Also insofern muss man das auch gar nicht berücksichtigen. Wäre jetzt was, wie man darauf astrologisch antworten könnte. Vielleicht tun es Astrologen auch so.
Verstehe.
Aber jedenfalls ist das quasi da, das ist kein Problem. Aber
weiß nicht, warum ich sage verstehe, weil
verstehen wir es
natürlich nicht.
Nein. Aber hier wird auf jeden Fall diese Sache mit diesen großen Zeitaltern, ja, also dass die, wenn man so will, der Koordinatenursprung sich aufgrund der Bewegung der Erdachse alle 2000 Jahre in einem anderen Sternzeichen befindet. Das ist dann das Wassermann-Zeitalter und das Fische-Zeitalter. Ich glaube, das Fische-Zeitalter war zuerst und dann kommt das Wassermann-Zeitalter. Es kann sich übrigens keiner einigen,
Wassermann-Zeitalter.
Ja, es ist wieder.
Ist das schon wieder so ein U-Boot, Rettungs-U-Boot?
Wahrscheinlich, ja. Herrscht auch keine Einigkeit darüber, wann das Wassermann-Zeitalter begonnen hat oder beginnen wird. Es hat in den 70er Jahren den berühmten Hit aus dem Musical Hair, The Age of Aquarius. Das hat man damals schon gesagt, jetzt fängt's an, hat's angefangen. Es gibt welche, die sagen, es hat schon viel früher angefangen. Es gibt welche, die sagen, es kommt erst. Also das Wassermann-Zeitalter hat schon oft angefangen und wird noch öfter anfangen. Aber die Sache ist, das hängt massiv von der speziellen Ausrichtung der Erdachse ab. Das heißt, wenn du auf einem anderen Himmelskörper bist, wo die Achse anders ausgerichtet ist und die sind anders ausgerichtet, es gibt keinen physikalischen Grund, warum Planetenachsen irgendwie einheitlich ausgerichtet sein sollten. Das ist rein dem Zufall der chaotischen Vorgänge der Planetenentstehung geschuldet, wie die Planetenachsen ausgerichtet sind und wie sie schwanken und ob sie schwanken. Ja, also wenn du jetzt eine Planetenachse hast, die zum Beispiel nicht wie die von der Erde, wie viel sind es, 23,5 Grad aus der Senkrechten geneigt ist, sondern halt nicht geneigt ist, dann gibt es überhaupt keine Zeitalter, weil dann schwankt die Erdachse auch nicht.
Und da, langweilig.
Ja, also da sagt er hier, der Herr Autor, Ray Grass, ja, wenn das so wäre, dann weiß man nicht, was man machen sollte mit diesem großen Zeitalter. Was er auch sagt ist, wie kommen wir überhaupt drauf, was heißt? Und das ist eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe. Also ich zitiere jetzt hier, ich zitiere aber jetzt gleichzeitig aus dem Englischen, was eh nicht funktionieren wird, aber machen wir es trotzdem. Hier auf der Erde haben wir eine ziemlich gute Idee, was die unterschiedlichen Planeten in unserem Horoskop bedeuten. Ja, für Mars, Venus, Jupiter, Uranus und so weiter. Aber sagen wir landen auf einem anderen Planeten, in einem fernen Sonnensystem. Wie würden wir es angehen, herauszufinden, was die Himmelskörper in diesem System meinen oder symbolisieren? Über Versuch und Irrtum im Verlauf von Jahrzehnten oder Jahrhunderten, durch die Untersuchung von irgendwelchen Himmelsabbildungen, durch reine Intuition, durch hellseherische Techniken, durch Remote Viewing, ist glaube ich auch sowas wie Hellsehen, Kinesiologie oder Muscle Testing. Muscle Testing ist doch Kinesiologie. Ich glaube, mir sind zu wenig Wörter eingefallen, darum hat alles doppelt geschrieben. Divinatory Techniques und Remote Viewing ist das Gleiche. Egal. Also er stellt sich hier die Frage, wie, wenn du jetzt woanders bist, wie findest du raus, was heißt denn? Das ist eine Frage, die ich mir bei der realen Astronomie schon sehr oft gestellt habe.
Es ist ja irgendwie tragisch, dass so Leute dann sich gute Gedanken machen, aber die Schlussfolgerungen, die daraus unweigerlich folgen, nicht in der Lage sind zu ziehen. Ne? Also, wie ist die Astrologie ursprünglich draufgekommen, was bedeuten soll, natürlich nicht tut, ja. Wie geht's dann weiter? Wie beantwortet er sich die Frage?
Da kommen wir noch dazu. Ja? Okay. Aber ich möchte noch mal kurz auf diesen Punkt eingehen, weil das ist eine Frage, die ich mir schon gestellt habe. Und natürlich kannst du, wenn du irgendwelche historischen Daten auswertest, vielleicht herausfindest, okay, der Mars ist immer rot gewesen am Himmel oder ist immer noch rot am Himmel. Und deswegen ist es vielleicht wahrscheinlich, dass die Leute das assoziiert haben mit Blut, mit Kampf. Und drum ist halt der Mars dann zu dieser symbolischen Darstellung von irgendwie Kampf und sowas geworden. Die Venus, die sieht man irgendwie bei Morgendämmerung, Abenddämmerung. Die hat dann irgendwie eine andere Bedeutung bekommen oder hat irgendwie eine Rolle gespielt, um irgendwelche landwirtschaftlichen Dinge zu bestimmen. Drum hat das da eine Rolle gespielt und ist dann so eine Art irgendwie so Schöpfungsmutter, Gottheit oder irgendwie sowas. Also da kann man, ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, ja, aber da kann man vermutlich aus historischer Sicht leicht herausfinden, warum das die Planeten die Bedeutung bekommen haben, die sie bekommen haben. Aber das ist ja die Außensicht. In dem Fall geht es ja um die astrologische Innensicht, weil die Astrologen werden das ja anders beantworten und ich habe tatsächlich immer wieder mal probiert rauszukriegen, wie das so ist, weil bei den historischen Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und Sonne und Mond, die zählen ja astrologisch auch zu den Planeten. Da ist es quasi so lost in the mists of time, also wenn man so will, astrologisch. Also das ist so weit weg, weiß man nicht mehr. Aber wir haben ja drei Planeten, wieder drei astrologische Planeten, nämlich Uranus, Neptun und Pluto, die durchaus in historischer Zeit entdeckt worden sind. Ende des 18. Jahrhunderts, Mitte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und diese drei Planeten spielen eine wichtige Rolle in allen Horoskopen, der Pluto auch. Und da muss es doch irgendwo Aufzeichnungen darüber geben, wie die Astrologinnen und Astrologen sich geeinigt haben, wenn sie sich geeinigt haben, das weiß ich nicht mehr genau, oder draufgekommen sind, was denn jetzt zum Beispiel der Neptun oder der Pluto bedeutet im Horoskop. Die Information muss da vorhanden sein. Also ich habe probiert, das ab und zu mal rauszubekommen. Ich bin kein Historiker, ich weiß jetzt nicht, so Quellenstudien, also ich habe ein bisschen rumgegoogelt und ein paar andere so astrologische Quellen angeschaut, aber ich habe nie Zeit dafür gehabt. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn es dazu schon Forschung, damit meine ich jetzt echte Forschung, ja, so irgendwie so kulturgeschichtliche oder sonst irgendwas, soziologische Forschung gibt, die das schon mal ausgewertet haben. Also wenn mich darauf jemand hinweisen könnte, wäre ich sehr dankbar dafür, weil das...
Ja, gerade beim Pluto, weil das ist ja wirklich noch nicht mal 100 Jahre her, ne? Also das wäre dann, da müsste es auf jeden Fall noch zugängliche Aufzeichnungen auch geben, oder?
Ja, und unter anderem habe ich mir das Heft hier deswegen gekauft, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht nimmt der hier ein Beispiel, sagt, okay, beim Pluto haben wir es so gemacht und wir haben rausgefunden, da ist ein neuer Planet, jetzt schauen wir, wie der funkt, was der macht und dann wissen wir das und so können wir es anderswo auch machen. Hätte ich mir gedacht, dass das vielleicht drinsteht.
Ich finde, du solltest dem einen Leserbrief schreiben. Und genau auf diese Frage eingehen.
Ich habe das schon Astrologinnen und Astrologen sehr oft gefragt, genau diese Frage. Ja, keine Antwort bekommen.
Nein, aber er ist ja, also na, er hat das ja eigentlich aufgeworfen, diese Frage, oder?
Ja, eh.
Der hat das sich sicher doch auch schon Gedanken drüber gemacht.
Ja, eh, aber das Problem ist, also ich habe natürlich von den Leuten, die ich gefragt habe, auch Antworten bekommen, aber es waren halt keine Antworten, mit denen man sinnvollerweise was anfangen kann. Also es ist immer irgendwie so auf, man weiß es halt dann einfach oder das entspricht dann dem Zeitalter, wo er entdeckt worden ist und ist auch eine andere Frage. Du kannst dich auch fragen, vor 1930 hat anscheinend niemand in der Astrologie den Pluto vermisst. Also die Astronomie hat nach neuen Planeten gesucht. Wir haben zum Beispiel den Neptun gefunden, weil wir gesehen haben, okay, der Uranus bewegt sich so, als wäre da noch ein anderer Planet, der mit seiner Gravitationskraft den Uranus beeinflusst. Also muss dann noch ein Planet sein. Das heißt, in der Astronomie haben wir gemerkt, da fehlt was und dann haben wir es gefunden. Die Astrologie hat aber scheinbar weder den Uranus noch den Neptun noch den Pluto vermisst. Und Also hätte man auch sagen können, okay, wenn der Pluto jetzt für dieses und jenes steht, dann hätte man sagen können, okay, immer wenn ich ein Horoskop stelle über das Thema, dann stimmt's nicht. Dann muss irgendwas fehlen. Mhm. Was ich ja denken können. Aber anscheinend war das nicht so. Also vielleicht...
Naja, schau dir an, was passiert ist in diesen Zeiten. Ja. Ich meine, natürlich hat da was gefehlt, merkt man doch. Ja. Also, Entschuldigung, ja, 17. 18. Jahrhundert, was da alles schiefgelaufen ist.
Ja, ja, aber das wäre quasi...
Hätten die depperten Astronomen diese Planeten früher entdeckt, dann hätten die Astrologen schon früher gewusst, was genau schiefgelaufen
ist. Ja, aber das ist zum Beispiel wieder eine der Antworten aus der astrologischen Binnensicht, dass man eben den Planeten erst dann entdeckt, wenn er relevant wird. Das heißt, das, was Pluto anzeigt im Horoskop, war vor Entdeckung von Pluto einfach nicht relevant, weil halt die Welt einfach noch nicht so weit war. Ja, also das irgendwie, die Welt hat sich halt zu einem gewissen Punkt entwickelt und dann von dem Moment an brauchte die Welt halt die astrologische Information, die Pluto bereitstellen kann.
Das ist auch eine interessante Sichtweise. Das heißt, es hat gar nichts gefehlt.
Genau.
Das ist es. Mich fasziniert diese Sichtweise, wie man sich selbst und seine eigene Position im Universum so massiv und willentlich überschätzen kann und damit zufrieden sein kann, dass man so eine wichtige Bedeutung im Universum hat. Mich würde das so fertig machen, wenn ich so wichtig wäre, dass es irgendwie, oder ich mal als, jetzt nicht nur ich, aber wir als Menschheit, so wichtig wären für alles. Ich meine, das ist doch bedrückend, oder?
Ja, finde ich auch. Also,
ja. Ich finde das von denen her, finde ich die Astrologie auch wahnsinnig interessant, wie Leute das so angehen können mit diesem Mindset, ne? Dieses Geozentrische, nicht nur Geozentrische, sondern Wir-Zentrische. Ja?
Anthropozentrische.
Dankeschön. Ich wusste da gar kein Wort. Genau. Wie man das irgendwie so, wie man dann mit so einer Weltsicht quasi zufrieden, beruhigt leben kann.
Ja, aber dieser Artikel ist quasi eine einzige Übung in sich selbst wichtig nehmen oder halt feststellen,
dass... Was hat er noch für Probleme identifiziert?
Ja, dass zum Beispiel, wenn du auf einem anderen Himmelskörper, in einem anderen Sternensystem bist, natürlich auch andere Sternbilder siehst und du diese Zwölfteilung des Sternenkreises, also die 12 Sternzeichen, die ja, wie es auch hier drin steht, archetypisch erscheinen. Also die 12 ist ja auch symbolisch eine wichtige Zahl und
der arme Schlangenträger, wirklich.
Ja, gut, die Schlangenträger-Geschichte müssen wir nicht auch noch ausbreiten hier, aber ist halt, die 12 ist generell eine wichtige Zahl in allen, die 12 Apostel und so weiter. Also die taucht halt überall sehr symbolgeladen auf.
Ja, ist auch eine super Zahl. Also.
Aber es schreibt doch hier, would the seemingly archetypal 12-fold division we use to divvy up our own sky apply there as well? Also ist, kann man...
Yeah, well, you would find one if you would look for it, I'm sure.
Ja, was ich auch interessant fand, das war einer der Aspekte der Astrologie, die mir noch nicht so bekannt war, die Natur des Sterns, ja, also die Sonne spielt auch in der Astrologie eine wichtige Rolle und er fragt sich, wäre die Astrologie anders, wenn wir einen anderen Stern hätten? Ja, also was würden andere Sterne symbolisieren? Ja, wenn die Sonne jetzt, wenn wir jetzt einen roten Stern hätten oder einen blauen Stern zum Beispiel oder anscheinend gibt's astrologische Meinungen und Lehren, die sagen, die sich auch Sterne beschäftigen. Man glaubt immer, Astrologie beschäftigt sich mit Sternen. Tut sie aber nicht. Die tauchen nur Planeten auf. Also die Sterne sind als Sternzeichen Hintergrund. Aber ansonsten tauchen Sterne eigentlich kaum auf in der Astrologie. Aber auch da gibt's welche, die ein bisschen, ich muss sagen, weiterdenken.
Ist das vielleicht Astero-Astrologen könnte man die dann nennen.
Ja, ich weiß nicht, schon, es gibt auch welche, die haben Asteroiden mit drinnen. Also du musst mal schauen, wie das dann sich verhält mit der Namensgebung. Aber tatsächlich gibt es halt auch Astrologie, die sich mit der Bedeutung von Sternen beschäftigt. Das dürfte eher eine Minderheitengeschichte sein. Aber sie gibt's und er schreibt hier zum Beispiel Aldebaran. Ja? Aldebaran is believed to possess a more violent or conflicted vibration. Ja, also Aldebaran ist ein bisschen...
Warum sagst du eigentlich immer Aldebaran? Ich sag Aldebaran.
Ja, ich sag Aldebaran. Also hier tatsächlich heißt's Aldebaran, ist hier geschrieben.
Oh, ist das? Aldebaran.
Also ist noch
der böse geschrieben. Bruder von Aldebaran.
Ja.
Aldebaran.
Ja, egal, Aldebaran. Aber der steht anscheinend für ja Gewalt und Konflikt. Speaker, ja, ist so ein bisschen netter Benefic Flavor. Regulus ist doch im Löwen, oder?
Mhm.
Ja, der ist mit Energien, Energies of Great Power.
Ja, ja, na, was ist, weil Regulus, weil das auf Latein irgendwie.
Ja, König, ja.
Der Regierende,
und
der Königliche.
Und sudden downfall. Ja, also, große Macht und schneller Sturz. Ach, ist der Regulus.
So ein Zufall, wie das wirklich alles zusammenpasst.
Ja, und es stellt sich ja die Frage.
So, als hätte sich's wer ausgedacht.
Ja, oder dann natürlich ist ja auch schon, also er fragt sich auch, was wäre, wenn wir auf Tatooine wohnen würden, ja, wo wir 2 Sterne haben. Was wäre dann, wenn die Sonne, die eine Sonne in dem einen Haus steht, die andere Sonne im anderen Haus?
Ein Freigeist, der Typ. Ja. Ein großer Denker.
Genau, da, wenn hier, genau, was wäre, ich hätte doch die Angst.
Aber wirft er nur Fragen auf oder sagt er dann endlich auch mal was
dazu? Ich will die Spannung aufrechterhalten. Es geht aber, die Frage ist die Anzahl der Planeten, ja. Was wäre in einem Planetensystem, wo nur 3 Planeten rumlaufen, ja, oder 20 Planeten? Und das hat tatsächlich eine schöne historische Anekdote, nämlich als Galileo Galilei die Monde von Jupiter entdeckt hat. Da hat, ich glaube, es war Kepler, hat sehr schön in dem Kontext eine schöne Idee gehabt, warum es die gibt. Weil das war tatsächlich was man sich damals gefragt hat. Weil wie Galilei das Teleskop erstmals benutzt hat, um zum Himmel zu schauen, hat er natürlich mehr gesehen, hat ganz viele Sterne gesehen, die man mit freiem Auge nicht sehen können. Hat unter anderem auch die Jupitermonde gesehen, die man mit freiem Auge nicht sehen kann. Und das haben ihm die Leute oder manche Leute nicht geglaubt. Die haben gesagt, die gibt's nicht. Das ist ein optischer Effekt in einem Teleskop oder sowas. Ja, die gibt's nicht wirklich, weil sie gesagt haben, warum sollte der Schöpfer Himmelskörper erschaffen, die mit den vom gleichen Schöpfer geschaffenen Augen nicht sichtbar sind? Warum sollte er das machen? Also es war damals ein durchaus logisches Argument.
Weil er eine gemeine Sau ist.
Du wirst wieder Briefe voller Bibeln kriegen. Ja, nein, aber tatsächlich, so aus damaliger Sicht war das ein logisches Argument, wenn man so will, ja, oder annähernd logisches Argument.
Ach so, dass es quasi für uns geschaffen ist, darum muss auch alles von uns betrachtbar sein, genau, was es gibt.
Genau, weil wir sind ja das Zentrum, ja. Und das war aber auch, damals unvorstellbar, dass Himmelskörper einfach so da sein könnten, ja. Also, wenn Himmelskörper da sind, dann entweder für uns oder halt zur Not noch für andere. Also, wenn du dir anschaust, so Lehrbücher noch teilweise aus dem 17., 18. Jahrhundert, da wird fröhlich spekuliert oder teilweise auch erzählt, behauptet, dass auf der Sonne, auf dem Mond, überall leben Leute, ja. Herschel, ich glaube, der Sohn vom Herschel oder was der Herschel selber. Weiß er nicht mehr genau. Aber hat auch, der war fest davon überzeugt, dass auf der Sonne Leben existiert, dass die Sonne eine feste Oberfläche hat und nur halt, sie leuchtet halt, weil da halt helle Wolken rundherum sind, die halt leuchten.
Tatsächlich.
Ja? Und die Sonnenflecken sind so Löcher in den Wolken, wo du auf die Berge runterschauen kannst. Also, das war damals durchaus wissenschaftlich anerkannt, dass alle Himmelskörper bewohnt sind, weil warum sollten die sonst da sein? Warum sollte der Schöpfer irgendwie einen Himmelskörper machen, der einfach nur rumfliegt? Ist ja zunächst gut. Es sei denn, hat Kepler gesagt, wir brauchen die ja auch für die Astrologie. Ja, also da haben die natürlich auch einen Sinn. Und wenn du jetzt auf dem Jupiter wohnst, ja, dann siehst du zum Beispiel, der Merkur, der ist so weit weg, den siehst du nicht mehr. Die Venus vielleicht auch nicht. Deswegen hat der schlaue Schöpfer dem Jupiter noch ein paar eigene Dinge gegeben, die da um den Jupiter rumkreisen können, damit die auch ihre vernünftige Astrologie betreiben können.
Das ist aber lieb von ihm.
Ja. Aber wie gesagt, das war halt, es klingt heute natürlich alles absurd, ist auch absurd, aber aus damaliger Sicht waren das durchaus, ja.
Damit sie quasi genug sichtbare Himmelskörper haben, um ihre, einen astrologischen,
genau,
sinnvollen Bezug dazu,
genau,
zu definieren, okay.
Und das ist halt hier auch die Frage, ja. Was hast du jetzt, wenn du jetzt hier nur 3 Planeten hast, oder wenn du 20 Planeten hast, ja, oder wenn du nur erdähnliche Planeten hast, oder nur Gasriesen hast, also was heißt das alles? Ja, dann stellt sich noch die Frage, was heißt die Erde im Horoskop, das haben wir am Anfang schon besprochen, also wie definiert man das? Was ist das, wenn du jetzt auf dem Mars bist, ja, hast du dann ein anderes Horoskop, bist du dann sofort ein anderer Mensch, weil du dann quasi nicht mehr von der Erde dominiert bist, sondern quasi vom Mars dominiert bist, ist eine Mars-Astrologie grundlegend anders als eine Erdastrologie? Und dann kommen wir, hier ist Star Trek Voyager abgebildet übrigens. Also die Abbildungen sind sehr divers und unter anderem ist der Titelblatt hier, also Titelblatt, also das DVD-Cover oder sowas von Star Trek Voyager abgebildet, weil es natürlich um die Frage gibt, Herausforderung 5, the astrological dimensions of space travel. Ja, also wie schaut dein Horoskop aus, wenn du mit dem Raumschiff von A nach B fliegst?
Wow.
Weil das ist natürlich, dann kann man doch irgendwie relativistische Astrologie machen. Ich glaube, da hat sich noch keiner drüber getraut. Da könnte man doch eine Marktlücke machen.
Super, voll die gute Idee. Da kommen wir sicher ins Astrological Journal damit,
ja, da
mit einem Artikel über relativistische.
Da können wir Keynote-Talks auf allen Astrologiekonferenzen halten. 2 echte Doktoren, die relativistische Astrologie machen.
Ja.
Ja, wenn das mit dem Podcast hier nichts mehr wird, dann.
Also schickt uns euer Geld, wenn ihr das verhindern wollt.
Ja, oder ansonsten sagt euren esoterischen Bekannten Zeit, damit die uns Geld schicken für unsere relativistische Astrologie.
Okay. Ja.
Soll ich dir was borgen? Du hast schon 3-mal gesagt, dass man uns Geld schicken soll. Bist du gerade knapp, oder?
Nein, aber ich habe gerade letztens erst wieder meine Buchhaltung angeschaut, vielleicht liegt es daran. Okay. Nein, nein, alles gut, alles in Ordnung.
Okay, gut. Ja, also hier, if I, ich zitiere jetzt wieder aus dem Artikel und die Probleme der Raumfahrt. If I travel to Mars, would my consciousness somehow become more Martianized in the process? Also wenn ich jetzt quasi zum Mars fliege, wo ich dann eine andere Astrologie habe, wird mein Bewusstsein dann plötzlich marsianisch und nicht mehr irdisch.
Ja, naja, das sieht man ja eh in die Expanse, dass sie sich alle den Schädel einhauen.
Ich bin erst bei Folge 2.
Hold tight.
Ja, aber, und hier einen Satz, den muss jetzt, ich weiß, ich zitiere hier an Dawn Quatsch und noch dazu auf Englisch, aber das ist hier, die Astrologie hat ja auch wirklich eine ganz eigene Sprache und wirklich auch Fachbegriff oder ja, Fachbegriffe, das sind aber Begriffe, die halt nur in der Astrologie existieren und tatsächlich was Konkretes bedeuten und die man dann auch kennen muss, also so eine eingeweihten Sprache quasi. Mhm. Und die finde ich halt immer sehr, sehr schön, vor allem, weil sie dann immer so den Anschein von ja, harter Wissenschaft erweckt, aber gar nicht ist. Und hier ist ein so ein Satz. If I traveled to Mars when transiting Jupiter was conjoining my natal Mars, would it turn out different if Uranus had been squaring my Mars at the time instead?
Yeah, well, that's a very good question. Du weißt übrigens, ich habe Venus und Mars unaspektiert im achten Haus.
Echt?
Ja, okay. Das ist schon, sowas schon mal untergekommen.
Wenn ich das vorher gewusst hätte. Na, bitte. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was mein Aszendent ist. Ich vergesse immer, wann ich geboren bin, urzeitmäßig. Das ist witzig, ich habe irgendwie Astrologinnen und Astrologen, die sind ja so wahnsinnig fixiert drauf, dass sie, sobald du mit denen zu tun hast, näher, wollen sie dir sofort ein Horoskop stellen. Also die müssen immer sofort wissen, irgendwie, was du bist, damit sie sofort sagen können, warum du so deppert bist, wie du bist. Ja. Und früher habe ich mir noch öfter mit Astrologen rumgestritten, in dem Fall waren es dann wirklich Astrologen. Und die wollten natürlich auch immer alle ständig mein Horoskop erstellen und habe mich genervt, wann ich geboren bin. Und das ist mir irgendwann so auf den, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Also meine Mutter hat es mir schon ein paar Mal gesagt, ich vergesse es immer wieder. Also mein Tag weiß ich schon, ja, urzeitmäßig. Aber ich habe dann einfach irgendwas erfunden. Ich glaube, irgendwas habe ich gesagt, 10.31 Uhr oder sowas habe ich gesagt. Und das stimmt nicht, also das ist falsch, also sehr falsch, glaube ich sogar. Ich glaube, ich bin am Abend geboren. Aber seit ich das mal gesagt habe, existiert diese Zahl da im astrologischen Universum und immer wieder, erst vor kurzem habe ich mal wieder bei Twitter irgendwas gemeckert über Astrologie und dann kam sofort ein Astrologe, der sagt, ja, ist ja kein Wunder, dass du das erzählst, weil du bist ja so und so und dein Horoskop ist so und so, deswegen redest du einen Scheiß, aber warten wir, in 2 Jahren wird das und das passieren und dann wirst du alles ganz anders sehen und dann wirst du blöd schauen und dann war natürlich wieder genau mit dieser falschen Geburtszeit und habe ich auch geschrieben, ja, schön, aber die Zeit, die da rumsteht, ist falsch. Also ja, alles kein Problem, das ist schon längst alles astrologisch korrigiert, weil die Astrologen sind anscheinend in der Lage, oder nicht anscheinend, die behaupten von sich in der Lage zu sein, sie können, wenn du nicht weißt, wann du geboren bist, die können das quasi rückrechnen und finden dann eine passende Geburtszeit.
Das glaube ich, dass sie das finden, wenn sie das so wollen. Ja, aber, das ist ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne?
Aber überraschenderweise ist
weil das... Weil du so bist, musst du dann und dann geboren worden sein und weil du dann und dann geboren worden bist, bist du so.
Das ist, aber wie gesagt, überraschenderweise ist halt die astrologisch korrigierte Geburtszeit von mir genau die Fake-Geburtszeit, die ich halt immer mal im Internet gesagt habe. Also ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann nochmal rausfinden soll und bekannt geben soll, wann ich wirklich geboren bin. Ja, ist wurscht. Findet das selber raus, wenn ihr Astrologie betreibt. Ja, also das ist interessant, was die da immer machen. Und wie gesagt, wenn du jetzt hier, er sagt doch hier, es könnte eine interessante Studie sein, wenn man die Horoskope von NASA-Astronauten untersucht, die tatsächlich auf dem Mond rumgelaufen sind, um herauszufinden, ob da irgendwas Besonderes passiert ist bei denen. Aber ich weiß nicht, ob die NASA das macht. Ja, dann fragt er sich noch Herausforderung 7. Was ist, wenn du jetzt geboren bist auf einem Raumschiff? Was machst du dann? Ja, da gibt's keinen, der Sternenkreis ist ja geozentrisch, ist ja um dich rum. Gibt's ja nicht im Raumschiff, ja. Kann man nicht machen. Und dann,
vielleicht kann man sich so der Astrologie entziehen.
Das gibt noch andere Möglichkeiten, sich der Astrologie zu entziehen, aber weiß nicht, ob ich die jetzt sehe für ein andermal. So, jetzt geht's dann noch weiter. Er erzählt dann noch von irgendeinem komischen Yogi, den er getroffen hat in den 70ern. Und der hat gesagt, im Wesentlichen hat er ganz viel gesagt, aber es läuft darauf hinaus, dass wenn man irgendwo ist, dann wird man schon spüren, wie es gehört.
Ja.
Also das wäre dann quasi das Fazit, ja.
Du wirst das schon spüren, wie es gehört.
Also ich habe jetzt paraphrasiert, ja, das ist kein wörtliches Zitat, aber er hat gesagt, also wenn du irgendwo anders bist und gerne Astrologie betreiben willst, dann wirst du schon einen Weg finden, wie du das machen kannst.
Ja, oder vielleicht wird es dir halt einfach gechannelt.
Ja, oder? Zum Beispiel, ja. Und dann schreibt er noch hier, also am Schluss leider, also das hat er nicht mehr ausgeführt, den letzten Absatz erst schreibt er, was denn wäre, wenn wir jetzt Aliens treffen würden, ja, also wie die jetzt, wie macht man Horoskop für Aliens oder wie machen Aliens Horoskope oder what about the possibility of beings even from other dimensions? Ja, also wenn die jetzt nicht einfach nur vom anderen Planeten, sondern aus der anderen Dimension kommen, how would astrology apply in cases like this? Ja, also um die Spannung jetzt irgendwie aufzulösen, du fragst, was für Antworten er gibt, keine. Also dieser Artikel besteht ausschließlich aus Fragen, wo er sagt, wie wäre denn das, wenn es das ist und wie kann denn das funktionieren, wenn es das ist? Und man könnte denken, nachdem man so viele Fragen gestellt hat und auf so viele Arten festgestellt hat, dass die Astrologie eigentlich überhaupt nichts irgendwie geartetes Universelles ist, sondern wirklich nur ganz spezifisch mit dem zu tun hat, was hier bei uns auf der Erde sich Menschen gedacht haben, wie es irgendwie sein könnte und die Dinge hier bei uns auf der Erde interpretiert haben und es nirgendwo anders so funktioniert, könnte man auf die Idee kommen, okay, vielleicht funktioniert es dann hier bei uns auch nicht, aber...
Das wäre eben die unvermeidliche Schlussfolgerung, die ich vorher gemeint habe. Ne?
Nein, also das Problem ist, die hat er gleich am Anfang vorher weggenommen, also beziehungsweise nicht vorweggenommen, aber der Artikel fängt an, ich habe das am Anfang nicht gesagt, weil ich es mir jetzt für den Schluss aufheben wollte, er hat angefangen, er hat sich das damals in den 70ern überlegt, hat er gesagt, wie Astrologie anderswo funktionieren würde, meistens nur so aus Spaß oder halt irgendwie um so die interessante, man wäre es um über interessante Themen zu nachzudenken. Aber, schreibt er, es war auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was wirklich hinter unserer irdischen Form von Astrologie steckt. Aha. Aber er ist halt leider nicht zu dem Schluss gekommen.
Ja. Naja, das ist also was mir auch irgendwie Leute, die an Astrologie glauben, erzählt haben, ist, dass es eben kein Einfluss ist, der da ausgeübt wird, sondern dass die, was es wirklich ist, ist eine gemeinsame Ursache.
Zeitqualität, die Synchronizität.
Vermutlich, ja. Das ist einfach, genau, das Ding, was bei uns passiert und was am Himmel passiert, hat die gleiche Ursache und nicht, dass das eine einen Einfluss auf das andere hat. Und mit dieser gleichen Ursache kann man sich aber dann halt natürlich alles erklären. Und dann werden sie sagen, na, aber dann hat das Zeug, was auf anderen Planeten passiert und wie die Sterne dort ausschauen, natürlich hat dann auch irgendwie eine gemeinsame Ursache und man muss nur noch irgendwie draufkommen, wie, und dann kann es einem halt irgendwer zuflüstern. Ne? Lässt sich dann eigentlich leicht lösen, all diese Probleme. Aber finde ich schön, dass er sich so Gedanken macht, die so von wissenschaftlicher Natur sind. Obwohl, na, eigentlich schön ist es nicht, weil eigentlich ist es ja da genau das Problem, das wir haben mit der Esoterik, ne? Dass sie so tut, als würde sie wissenschaftliche Methoden anwenden und das dann aber nicht zu Ende führt.
Ja, das Problem ist überhaupt, dass du hast es gerade erzählt, was dir Leute gesagt haben, eben das mit den gemeinsamen Ursachen, das habe ich auch schon oft gehört, ja, das ist auch eine ganz alte Idee, das wie so oben, auch unten und so. Mhm. Aber das Problem ist ja, dass es die Astrologie halt logischerweise keine einheitliche Basis hat. Ja, es gibt nur eine Astronomie, es gibt nur eine Physik, weil die halt tatsächlich die reale Welt betrachtet und wir haben halt nur eine Realität. Gut, werden auch jetzt wieder einige bestreiten, aber tatsächlich, die Astrologie ist halt komplett beliebig. Das heißt, du kannst dir da irgendwas ausdenken und deswegen, egal was ein Astrologe sagt, die andere Astrologin kann immer noch sagen, ja, ist Quatsch oder sonst irgendwas, weil es halt keine Einheitlichkeit gibt. Ganz oft zum Beispiel habe ich schon probiert rauszufinden, was denn seriöse Astrologie ist. Du hörst immer, wenn du mit Leuten redest über Astrologie, die Astrologie betreiben, sagen, ja, also das Horoskop in der Zeitung, das ist Quatsch, ja, du musst aber seriöse Astrologie machen, das ist was ganz anderes. Das Problem war, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, ja, nein, ich mache unseriöse Astrologie, ich mache Quatsch-Astrologie. Also selbst die Leute, die in der Zeitung das Horoskop schreiben, die gibt's ja auch, die nehmen für sich auch in Anspruch, seriöse Astrologie zu betreiben. Ja, also es gibt tatsächlich keinen, ich habe noch niemanden gefunden, der mir sagen konnte, auf irgendeine, selbst aus astrologischer Binnensicht, eine logische Erklärung dafür geben könnte, was seriöse Astrologie ist. Vor kurzem, und das ist dann das Thema, das mich eigentlich dazu gebracht hat, habe ich im österreichischen Fernsehen eine Dokumentation über Astrologie gesehen und da war ein Wirtschaftsastrologe, der ja so Astrologie für, weiß ich nicht, Wirtschaft macht und Firmen macht oder sowas. Und der hat gesagt, vereinfacht, wenn man es zusammenfasst, ja, wenn es nur gemacht wird, dass man viel Geld damit verdient, dann ist es nicht seriös, aber ansonsten schon. Wo ich mich frage, sind dann die unzähligen pro bono astrologischen Praxen, die dir alles gratis astrologische Analysen geben, sind das die seriösen? Oder
Gibt's die überhaupt?
Wahrscheinlich wird es auch geben, ja. Aber nein, also natürlich wird immer Geld damit gemacht. Aber ja, diese Dokumentation, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja, hast nicht viel verpasst. Sie war gar nicht so schlimm. Also ich habe schon sehr viel Schlimmeres gesehen über Astrologie im Fernsehen, aber es hat mich doch einiges dran gestört. Also ich habe einen längeren Artikel in meinem Blog geschrieben, den ich auch verlinke, ich muss das nicht alles wiederholen, aber das Problem war, dass einerseits diese Dokumentation angefangen hat, wirklich mit der expliziten Aussage, Astrologie ist nicht wissenschaftlich, und auch geendet hat mit dem Fazit, Astrologie ist nicht wissenschaftlich. Ja, also das, was ja richtig ist und auch stimmt. Das Problem ist, wenn das die Ausgangslage war, dann hätten die nicht diese Art von Dokumentation machen können, sollen, dürfen, die sie gemacht haben. Weil es war dann in dieser Klammer von Astrologie ist unwissenschaftlich, haben sie genau den gleichen Quatsch gemacht, den halt die Medien immer gern machen bei dem Thema, nämlich so diese so wie unsere potenzielle Suche nach der ASA, ja. Wenn wir könnten das googeln, dann müssten wir es in 5 Minuten, ja. Wenn wir jetzt irgendwie einen Medienbericht drüber machen würden, dann würden wir sagen, ja, dann würden wir jetzt irgendwie filmen, wie wir hier am Tisch sitzen und sagen, da, sag mal, Rot, gibt's eigentlich eine österreichische NASA? Und sagt, weiß ich nicht, dann lass uns das mal rausfinden. Und dann irgendwie gehen wir auf die Straße und spazieren durch die Gegend und, weiß nicht, klopfen irgendwo bei der Uni so und so an und fragen, habt ihr schon mal von der NASA gehört? Und würden dann einen scheiß Aufwand treiben, um irgendwie rauszufinden.
Über den Praterstern und fragen die Passanten.
Genau, dann wird man irgendwo, keine Ahnung, irgendwo bei der Tankstelle, wir würden halt so tun, als wüssten wir nicht, wie die Antwort lautet, damit wir halt irgendwie eine schöne Unterhaltung erzeugen, um zu zeigen, am Ende landen wir dann natürlich bei der ASA oder irgendwie sowas, ja. Aber ist halt in dem Fall nicht notwendig, weil entweder gibt's die oder es gibt sie nicht, und wir leben in einem Zeitalter, wo ich das durch 5 Sekunden googeln rausfinden kann, ob es die gibt oder nicht, ja. Das heißt, ich könnte dann, wenn ich das rausgefunden habe, dann könnten wir eine Doku über die ASA machen und was die macht und warum es die gibt oder warum es die vielleicht nicht geben sollte, weil es nur Quatsch macht, was auch immer. Also das wäre eine Sendung, die wir machen könnten. Aber nicht so tun, als gäbe es da eine Frage, auf die noch eine Antwort nötig ist.
Na, verstehe.
Und genau das machen die Medien halt gern. Also das ging halt los, diese Frage, und ja, warum so viele Menschen, die an Horoskope glauben, wie ist das wirklich? Und ich werde mich jetzt mit ganz vielen Leuten treffen, um herauszufinden, was hinter diesen Horoskopen steckt und so weiter. Also diese typische Quatsch, Fake-Spannung, die da in ganz vielen Dokumentationen erzeugt wird, die aber eigentlich nötig ist. Es gibt ja durchaus was man über Astrologie besprechen kann. Ja, das war auch in dieser Doku drin, dass irgendwie 1/3 der Menschen in Österreich tatsächlich überzeugt ist, dass irgendwie das Schicksal mit den Sternen zu tun hat. Dass, wenn man sich anschaut, wie dann andere Statistiken ausschauen zu Österreich und Wissenschaftsfeindlichkeit. Ja, also das sind durchaus relevante Themen. Warum ist die Astrologie immer noch so relevant für die Menschen, obwohl wir mittlerweile sehr viel bessere Welterklärungsmodelle haben als die Astrologie? Warum ist die immer noch so relevant? Das hat ja Gründe, und das können durchaus relevante Gründe sein. Warum gibt es so viele Menschen in der Politik, in der Wirtschaft, die sich tatsächlich beraten lassen von der Astrologie? Das war auch in dem Bericht irgendwie eine Chefin von einer Druckereifirma in Niederösterreich, die tatsächlich dann, ja, Kauf, ich mache einen Vertrag, unterschreibe ich nicht, wenn Merkur rückläufig ist. Ja, also das sind ja, wie gesagt, warum ist das so? Das sind ja alles interessante Themen, die man beantworten könnte. Aber ich muss nicht so tun, als wäre die Frage noch offen, ob Astrologie jetzt Quatsch ist oder nicht. Und ja, genau das haben die halt wieder mal getan in dieser Dokumentation, und war auch nicht das übliche False Balance. Also du brauchst jetzt nur, weil zu einer Frage 2 Meinungen existieren, heißt es nicht, dass erstens die Antwort noch nicht existiert. Zweitens heißt es nicht, dass die Antwort in der Mitte liegt. Und drittens nicht, dass beide Meinungen gleichwertig sind. Mhm. Also ich muss in einer Geschichte über Astrologie, muss ich nicht genauso viele Astrologinnen und Astrologen einladen wie andere Leute. Weil, warum? Das ist so. Und in dem Fall, da waren es, glaube ich, irgendwie 5 oder 6 aus der Astrologie. Und dann haben sie einen Psychologen und einen Astronomen interviewt.
Ich wollte gerade sagen, 5 haben sicher nicht 5 oder 6 Astronomen eingeladen, oder?
Und das war doch ein bisschen schlecht gemacht. Also der Psychologe, der war okay, der hat all das gesagt, was man halt so sagt, und hat dann auch irgendwie in einem Experiment schön gezeigt, warum das mit den Horoskopen alles Quatsch ist. Der Astronom hat sich so ein bisschen, ja, sagen wir, kommunikatorisch schlecht geäußert. Also alles, was er gesagt hat, war absolut richtig. Nur die Art und Weise, wie er es gesagt hat, eignet sich halt dafür, wenn man gerne glauben möchte, dass die Astronomie keine Ahnung hat, dann kann man das halt das herauslesen. Also es war alles in allem eine unerfreuliche Dokumentation, vor allem weil es auch vom österreichischen rechtlichen, vom öffentlichen rechtlichen Fernsehen in Österreich produziert worden ist, ja, die ja eigentlich sowas nicht machen sollten, aber halt immer und immer wieder mit dem Astrologie-Quatsch ankommen. Es gibt auf dem größten, bekanntesten, reichwerten, stärksten Radiosender eine wöchentliche, zweistündige wöchentliche Astrologiesendung. Ja, seit über 30 Jahren.
Die gibt's die immer noch.
Die gibt's immer noch. Und die Gerda Rogers, die bekannteste Astrologin, und auch die, wenn man, was die Kronenzeitung oder der Kurier, irgendeine Zeitung in Österreich, gesagt hat, dass sie die am meisten gegoogelte Frau Österreichs ist.
Nein.
Ja, also wer jetzt irgendwie aus Österreich zuhört, weiß, wer Gerda Rogers ist, und wer nicht aus Österreich zuhört, also jeder in Österreich weiß, wer Gerda Rogers
dann
ist.
Dann googelt sie bitte nicht, damit ich sie
nein, aber das ist wirklich so, das ist die jeder in Österreich kennt die, auch wenn man mit Astrologie nichts am Hut hat, weil die macht seit 30 Jahren eine Radiosendung, wo man anrufen kann und sich dann irgendwie die Sterne erklären lassen, die ist in allen Medien, in allen Zeitungen.
Nein, sie macht das sehr gut. Also
ich habe es noch nie gehört.
Sie hat eine unfassbare Stimme, also
das stimmt, ja.
Eigentlich nicht so wahnsinnig gut geeignet für Radio, aber das, also wie sie es macht und wie sie spricht, es ist eine exzellente Kommunikatorin, ne?
Ja, und dann
darum funktioniert es ja auch so gut.
Ja, und es gibt halt auch im österreichischen Morgenmagazin, Guten Morgen Österreich heißt das.
Das habe ich noch nie gesehen. Nicht meine Uhrzeit.
Ja, das läuft von 6.30 Uhr bis 9 Uhr morgens. Mhm. Und da gibt es auch einmal wöchentlich das Horoskop. Da ist auch immer eine Astrologin, also die ist auch, nicht jetzt schreibt nicht irgendwer ein Praktikant, sondern es ist auch wirklich eine, die dann vermutlich auch Geld dafür kriegt. Und da im Wesentlichen wird doch das, steht da das drin, was die seriösen Astrologen als unseriös bezeichnen. Also es gibt so Steinbock, heute ist irgendwie ein stressiger Tag vielleicht und sie könnten vielleicht ein bisschen mehr ausruhen und irgendwie sowas, also diese typischen unverbindlichen vagen Aussagen dort. Und das, dem wird da irgendwie so 2-3 Minuten gewidmet. Es gibt ganz viele in den Lokal-Nachrichtensendungen, werden andauernd irgendwelche Astrologinnen immer interviewt, um den Jahreswechsel rum. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Österreich und auch das Radio hat, ja, dem fehlt die notwendige, seriöse, wissenschaftliche, kritische Distanz zu dem Unsinn. Mhm. Das heißt, wenn da die Moderatorinnen und Moderatoren damit jemanden wie der Rogers reden zum Beispiel, da wird nicht mal ansatzweise ohne Kritik sichtbar. Wir sagen, ja, schön, dass Sie da sind und wir wollen jetzt mal schauen, wie das kommende Jahr wird und erzählen Sie doch mal, und was müssen wir denn rechnen und was wird denn schlimm und was wird denn schlecht. Also nicht, wenn Sie gesagt, so, jetzt machen wir uns mal den Spaß und tun so, als wäre das richtig, sondern genau. Das wird einfach genauso behandelt, wie wenn da jetzt irgendwie hier der Bundeskanzler interviewt wird und den gefragt wird, was er so im nächsten Jahr irgendwie alles vorhat für Österreich. Also vielleicht nicht ganz so, aber es wird halt einfach, wer jetzt nicht sich damit beschäftigt hat, dem Unterschied von Astrologie oder Astronomie, dass das eine Wissenschaft ist, das andere nicht, der käme jetzt durch die Art und Weise, wie die österreichischen Medien damit umgehen, so gut wie nie auf die Idee, dass es da was geben könnte, was nicht ganz so glaubwürdig ist wie das andere. Es gibt Ausnahmen, bevor ich das sage. Also es gibt immer wieder auch ab und zu mal Beiträge, wo das vernünftig erklärt wird. Es gibt auch die Science Busters, wir sind auch im österreichischen Fernsehen. Und da habe ich schon sehr oft gesagt, dass Astrologie Quatsch ist, sehr explizit. Also das gibt's auch, aber es ist jetzt nicht so sehr, dass das österreichische Fernsehen ein Fan der Astrologie ist. Es ist ihm nur, glaube ich, wurscht und hat kein Interesse dran, da jetzt irgendwie großartig den wissenschaftlichen Status quo darzustellen oder dafür zu sorgen, dass irgendwie esoterischer Quatsch halt nicht vorkommt in den Medien.
Aber ist das was Österreich-Spezifisches, glaubst du? Oder?
Zumindest, wenn ich mir die deutschen öffentlich-rechtlichen Medien anschaue, da finde ich sowas oder habe ich sowas deutlich weniger gefunden.
Auch muss man natürlich zumindest sagen, dass das irgendwie eigentlich eher ein Scheiß ist, aber man findet es halt lustig, irgendwie so in die Richtung.
Ja, also es kam auch vor, aber es ist quasi dieses Boulevardeske, zu dem ja die Astrologie beschäftigen auch gehört, das habe ich tatsächlich in den deutschen Medien, wie gesagt, öffentlich-rechtlichen, Privatmedien, da ist alles möglich, ja, also im Privatfernsehen und so weiter, aber im öffentlich-rechtlichen in Deutschland nicht in der Form gefunden wie in Österreich. Mhm. Ja, das war meine Geschichte über die Astrologie und die Herausforderungen der Exoastrologie auf anderen Planeten und die Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation beim Umgang mit der Astrologie im österreichischen Fernsehen. Also wenn ihr Erfahrungen habt mit Exoastrologie, dann schreibt uns, wenn ihr zufällig auf einer Raumstation geboren seid.
Gibt's noch nicht so viele Kandidaten, glaube ich.
Wer weiß, was alles geheim gehalten wird. Ja, das waren meine Geschichten zur Astrologie. Fragen zur Astrologie haben wir überraschenderweise noch keine bekommen, oder? Kannst du dich erinnern, dass wir schon mal Fragen zur Astrologie gestellt bekommen haben?
Ich glaube, das hat sich noch niemand getraut, nein.
Ja, kannst du dich erinnern, das fällt mir gerade jetzt ein, in den guten alten Zeiten, so Anfang der 2000er, wie die komplette, das komplette Internet, Administration auf der Sternwarte in Wien im Wesentlichen in den Händen der Studenten und Studentinnen war, die Bock hatten, sich drum zu kümmern.
Natürlich.
Wo?
Die gute alte Zeit.
Und da hat der
meine Webseite gibt's immer noch übrigens, wie ich drauf gekommen
bin. Ja. Aber da hatte einer, der Florian war das, also nicht ich, sondern ein anderer Florian, der hat so eine Seite aufgesetzt, wo man einfach Fragen stellen konnte, was ja durchaus sinnvoll war. Also wurde einfach irgendwie fast eine Frage reingeschrieben und dann hast du halt eine Antwort drauf bekommen. Und ich glaube, irgendwie 95% der Fragen waren irgendwie, ich bin dann geboren, was ist mein Aszendent? Das war wunderbar. Bis dann hat das immer wieder abgedreht, glaube ich. Aber
das sind die ersten Erfahrungen mit Wissenschaftskommunikation. Na, lieber nicht. Na, aber mir ist das ja auch dauernd passiert, dass ich, also wenn man irgendwie sagt, weiß nicht, das ist man fort, sitzt in einem Lokal und irgendwer redet einen an, was machst du so? Astronomie? Oh, wow, echt, das kann man studieren, cool, ich bin Stier. Und irgendwie so, also das ist, mir ist das dauernd passiert.
Also ich werde nicht so oft in Lokalen angeredet,
ja, ich wollte gerade sagen, jetzt nicht mehr. Früher noch eher, ja.
Ja, aber, ja, natürlich, ja, kommt schon vor, aber ja, es ist, also wenn ihr Fragen, also braucht das nicht fragen, wie euer Aszendent ist, aber ihr könnt uns gerne Fragen zur Astrologie stellen, wenn ihr wollt.
Das aber ich ist kann euch natürlich sagen, was euer Aszendent ist mit meinem Planetariumsprogramm.
Ja, gut, das ist jetzt nicht so schwer rauszufinden, das kann man.
Mittlerweile kann man das irgendwie schon.
Ja, deswegen habe ich, wollte eine
Ausbildung herausfinden.
Ich habe deswegen andere Fragen rausgesucht, die nichts mit Astrologie zu tun haben.
Sehr gut, her damit.
Die erste Frage könnte tatsächlich ein bisschen astrologisch sein, sehe ich gerade. Also man könnte sie als Grundlage für astrologische Gedanken verwenden, denn sie stammt von Sören und Sören ist 13. Er mag unseren Podcast und vertreibt sich damit die Zeit auf dem Weg zur Schule. Wie lange geht er zur Schule, frage ich mich da. Vielleicht hat er immer ein Stück davon. Aber er möchte wissen, ob sich alle Planeten im Sonnensystem in dieselbe Richtung um die Sonne bewegen und wenn ja, warum?
Ja.
Das hat er mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben, weil das ist, Bones ist so, bei anderswo kann es anders sein. Also warum ist das so oder ist es so?
Das ist so. Also das könnte zwar anderswo irgendwie andersrum sein, aber wäre sehr unwahrscheinlich, ne? Ich meine, da weiß der Himmelsmechaniker natürlich mehr darüber, aber das ist, die bewegen sich alle in die gleiche Richtung, weil sie alle quasi aus der gleichen Wolke mit dem gleichen Drehimpuls, mit der gleichen Bewegungsrichtung quasi entstanden sind. Und darum haben die das quasi alle mitgenommen, diesen Schwung, der von Anfang an da war, in dieser riesigen Wolke. Und darum bewegen sie sich alle, gleich.
Also das war eine Riesenwolke aus Zeug, das um die Sonne gekreist ist und das hat sich zusammengeballt zu Planeten und weil das halt alles aus dem Zeug entstanden ist, das in die gleiche Richtung gekreist ist, ist das, was daraus entstanden ist, auch in die gleiche Richtung gekreist. Es kann anders sein, aber da muss man meistens immer irgendwie, da muss man überlegen, sagen, händisch eingreifen, weil das ja nicht, aber da muss was passieren. Also du kannst durch Kollisionen zum Beispiel, kannst du dafür sorgen, dass einer sich andersrum bewegt oder so durch langfristige, spezielle gravitative Störungen. Also wenn zum Beispiel die Bahnebene von einem Himmelskörper sich immer weiter und weiter neigt, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, du hast einen Planeten, dessen Bahn kippt, ja, kippt so aus dieser allgemeinen Ebene raus, dreht sich immer weiter nach oben, bis es dann so eine Drehung um 180 Grad gemacht hat, die Bahnebene. Dann ist sie in der gleichen Ebene wie vorher, weil 180 Grad, aber das Ding rennt andersrum. Mhm. Sowas kann auch passieren, aber das sind dann so spezielle gravitative Störungen, die sich eben genau auf die Bahnneigung auswirken und das dauert auch ein bisschen länger, aber sowas kann passieren und wenn ich mich nicht ganz täusche, ich werde das nochmal recherchieren und dann verlinken in den Shownotes, man hat sogar schon Planeten entdeckt, die quasi gegengleich laufen in anderen Planetensystemen.
Tatsächlich.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ein System, ich habe mal drüber geschrieben vor Jahren, dass es sowas gab.
Ja, also was öfter vorkommt oder was wahrscheinlicher ist, dass es vorkommt, ist, dass sich die Planeten in die andere Richtung drehen, also rotieren, ne? Dass es ihre eigene Drehrichtung eine andere ist als ihre Bewegungsrichtung um die Sonne. Ne? Also um die Sonne haben sie alle die gleiche Richtung in dieser gigantischen Scheibe, in der sie sich da alle bewegen, aber die Drehung der Planeten selber geht natürlich auch meistens in diese gleiche Richtung. Bei der Venus zum Beispiel ist es andersrum, die dreht sich andersrum. Mhm.
Ne? Da weiß man auch nicht genau warum, also auch vermutlich Kollisionen sind immer so ein Ding, weil eigentlich sollte es auch alles halbwegs gleich sein, aber die Neigung der Achse, die ist eben im Wesentlichen Zufall, die entsteht halt auch durch Kollisionen, durch gravitative Störungen und da gilt das Gleiche. Entweder man schmeißt irgendwas mit solchem Bums drauf, dass das Ding vereinfacht gesagt umkippt oder auch hier wieder, das kann sich langsam verändern und auch da, wenn du jetzt quasi die Achse einmal um 180 Grad kippst, über einen langen Zeitraum hinweg, dann am Ende dreht er sich auch in die andere Richtung.
Genau, und beim Uranus ist ja quasi noch nicht ganz andersrum gekippt, aber so halb, ne? Da ist ja mehr oder weniger 90 Grad fast.
Ja. Stell dir vor, was das im Horoskop heißt. Weil in der Astrologie haben wir alle immer so Angst, wenn der Merkur rückläufig ist. Das ist was ganz Arges, wenn der Merkur rückläufig ist, was er in echt nicht ist, sondern es ist nur ein scheinbarer Effekt, weil sich halt Erde und Merkur um die Sonne bewegen. Darum kannst du auch schon, als bewegt er sich zuerst ein bisschen vor, dann zurück und dann wieder vor.
Aber wenn die Planeten einander überholen, dann ändern sie ihre scheinbare Bewegungsrichtung,
aber nicht direkt. Aber stell dir vor, da wohnst du in einem System, wo einer immer rückläufig ist. Da kann sich keiner hin, da ist ganz
aber auch wenn er sich in die andere Richtung drehen würde, wäre er nicht immer rückläufig. Weil wenn du ihn einholst und ihn dann überholst, immer rückläufig, sorry.
Ja, jetzt müssen wir noch erforschen. Ja, ja, also Sören,
aber gute Frage, ja.
Sie bewegen sich alle in dieselbe Richtung, weil sie auf dieselbe Art aus derselben Wolke entstanden sind. Dann kommt eine Frage von Bastian und die finde ich auch interessant. Da geht es um den Strahlungsdruck. Ja, der Strahlungsdruck der Sonne, das ist das Zeug, was die Sonne, die Kraft, die die Sonne ausübt, durch ihre Strahlung, weil wenn man sich das quasi als Lichtteilchen vorstellt, dann prallt das Lichtteilchen irgendwo auf, ändert seine Richtung, also wird reflektiert. Ja, wenn wir einen Spiegel ins Weltall hängen, wird das Licht von der Sonne reflektiert. Und weil das Lichtteilchen die Richtung ändert, wird ein Impuls übertragen. Und ein sehr kleiner, aber das existiert, man kann das ausrechnen, das ist der Strahlungsdruck. Also die Sonne schiebt mit ihrer Strahlung quasi an, das heißt Strahlungsdruck. Und Bastian fragt sich jetzt, der müsste doch in sehr geringem Maße über lange Zeiträume auch auf die Planeten und die Erde wirken. Ist die Erde vielleicht etwas langsamer, als sie es eigentlich sein müsste für ihre stabile Umlaufbahn und der Strahlungsdruck hält sie auf ihrer Bahn? Oder war sie früher vielleicht näher an der Sonne und ist dann über einen langen Zeitraum nach außen gedrückt? Oder war sie früher länger dran? Ja, ist sowas überhaupt messbar? Und er würde gern wissen, wie das so ist. Wenn man das vergleichen will, ja, also der Strahlungsdruck existiert, der Strahlungsdruck hat Auswirkungen. Es gibt sowas wie Sonnensegel. Wir haben Raumsonden, die mit Sonnensegeln gesteuert werden. Also die funktionieren wie, vereinfacht gesagt, normale Segel, nur dass halt der Strahlungsdruck dann der Wind ist, der das Segel aufbläht, nicht, aber halt antreibt, dass es sowas geht. Das Problem ist, dass man das nicht beliebig skalieren kann. Also man kann sich so vorstellen, ja. Wenn ich jetzt mich vor deinem Palast stelle hier auf die Straße und mit Wattebäuschen auf das Haus werfe, dann kann ich da bis in alle Ewigkeit stehen und dem Haus wird das komplett wurscht sein, wenn ich da einen Wattebausch nach dem anderen draufschmeiße. Das ist einfach zu wenig Kraft, als dass dem Haus da irgendwas passiert. Wenn ich jetzt allerdings die Wattebäusche, weiß ich nicht, auf Pappbecher werfe, die auf der Hausmauer stehen. Wenn ich da irgendwie richtig gut treffe, dann kann schon sein, dass ich irgendwie einen umschmeiß damit, ja, weil da halt die Kraft ausreicht. Und so ähnlich ist es beim Sonnenwind auch. Also wenn das Objekt, auf das der Sonnenwind, der Strahlungsdruck trifft, einfach gesagt, leicht genug ist, ausreichend wenig Masse hat oder genug Fläche hat, auf dem das angreifen kann, eben wie ein extrem dünnes Sonnensegel, dann spürt man was, aber der Erde ist das wurscht. Also ja. da kann noch so viel Sonnenwind.
Was man dazu sagen muss, ist natürlich Strahlungsdruck und Sonnenwind dann zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe es jetzt zusammengefasst, weil natürlich
der Effekt, beide einen ähnlichen Effekt haben.
Es kommt immer irgendwas und trifft irgendwo drauf, aber du hast recht, es ist was Unterschiedliches.
Nur aber, damit sich dann nicht wieder irgendwer aufträgt und sagt, der Florian hat keine Ahnung. Das weiß er natürlich.
Ja, aber tatsächlich, also die beiden Effekte gibt's. Man kann die sogar auf kleinere Asteroiden, kann man das auch messen, dass da eine Auswirkung ist. Aber bei sowas Massiven wie die Erde, sowas Großem, nein, da hat das überhaupt keine Auswirkung. Also, die hat sich natürlich ihre Position verändert, ihre Bahn verändert und alles, aber das hat mit Sonnenwind und Strahlungsdruck nichts zu tun.
Was man vielleicht dann noch irgendwie, es wird sich ganz bestimmt nicht ihre Position dadurch ändern oder ihr Bewegungszustand. Vielleicht wird es dann ganz minimal zu einer Aufheizung führen oder so. Ne? Also Energie kann ja immer auf unterschiedliche Arten dann übertragen werden, beziehungsweise sich
ausüben. Ja, aber
das wäre natürlich auch in, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie auch nur annähernd im messbaren Bereich wäre, wahrscheinlich nicht.
Eher nicht. Also das hat kann ich mir nicht vorstellen. Ja, eine Frage von Stefan, die geht an dich oder ich gebe sie an dich. Da geht es ums James Webb Teleskop und da kriegst du die Fragen. Er möchte gern wissen, wie navigiert das? Woher weiß es, dass es da ist, wo es ist? Wie wird der Standort hier auf der Erde verfolgt? Gibt es Koordinaten im Weltraum? Wo sind die Bezugspunkte? Wie schaut das Navi vom James Webb aus?
Ja, gute Frage. Das weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Also natürlich gibt es Koordinaten im Weltraum und Bezugspunkte, ganz klar. Also wir haben den Himmel mit einem Koordinatensystem überzogen. Da, so finden wir ja auch die Dinge, die wir sonst so beobachten wollen, klarerweise. Das Ding hat Raketen, mit denen es seine Bahn ändert, aber um andere Dinge zu beobachten, also um seine Beobachtungsrichtung zu ändern, verwendet es diese Reaktionsräder, wie auch das Hubble. Das heißt, es hat irgendwie so, ja, Räder, die sich in alle drei Schwungräder heißen die so. Reaction Wheels. Naja, gut, keine Ahnung, wie sie auf Deutsch heißen. Schwungräder, ja. Gut, die drehen sich in quasi alle drei Raumrichtungen und wenn ich dann eins zum Drehen anfange, dann dreht sich das Teleskop quasi, um den Impuls auszugleichen in die andere Richtung und so kann ich das quasi in alle möglichen Richtungen drehen und dann kriegt es vermutlich einfach ein Radiosignal von der Erde, das sagt, jetzt Schwungrad Nummer 1 aufdrehen und dann kann es diese Positionsänderung vollführen.
Also ich glaube, was gemeint ist von, habe ich den Namen gesagt, Stefan, ja, ist, dass erstmal, wie es hinkommt, dass man weiß, dass man jetzt da ist. Also das ist einfach Telemetrie, würde ich sagen. Also die reden ja miteinander, Teleskop und Bodenstation schicken Daten hin und her und kann auch, wenn ich weiß, wie lange das Signal braucht und wo das herkommt, dann kann ich ziemlich genau sagen, wo das ist. Also das ist irgendwie Radiotelemetrie, das kann man genau bestimmen. Dann weiß ich, okay, jetzt ist es da, wo es sein soll. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es was beobachten soll, dann machen die das nicht auch beim, wie sie es bei Hubble gemacht haben. Die haben ja auch so Star Tracker Kameras, also die einfach halt irgendwie bestimmte Sterne anschauen. Und wir haben ja mittlerweile gute und genaue Sternkarten. Das heißt, wenn ich weiß, okay, wenn der Stern auf meiner Kamera da zu sehen ist, dann schaut das Teleskop dorthin. Und wenn ich will, dass es dorthin schaut, dann muss ich halt die Kamera noch da ein bisschen hinschieben, bis der eine Navigationsstern da genau hier in meiner Kamera ist oder so irgendwie.
Ja, genau. Also das ist quasi seine, ach so, woher wir wissen, ob es jetzt in die richtige Richtung ausgerichtet ist. Ja. Naja, grob kann man das natürlich durch die Bewegung dieser Schwungräder und so weiter schon auch bestimmen. Aber das die ganz genaue Ausrichtung, das ist ja bei einem Teleskop auf der Erde auch ähnlich. Ne? Das hat ja auch irgendwie so seine Leitsterne und also die Details kenne ich eigentlich gar nicht, wie das Web das macht, aber ich nehme an, dass es auch so funktionieren wird. Ja,
da hat man einfach ein paar, man weiß, welche Gegenden des Himmels man anschauen will, man weiß so bestimmte gut sichtbare Sterne, man weiß von denen sehr genau, wo sie sind und anhand, wie sie dann im Kamerabild von dieser Tracking-Kamera, wenn sie denn da sein sollte, von was wir ausgehen.
Nehmen wir mal an, das ist so jetzt dann, mit anderen dann, Teleskopen auch.
Dann navigiert es halt einfach entsprechend dahin, bis halt ja die Position des bekannten Sterns genau da ist, wo es sein soll. Und dann weiß ich, jetzt schaut das genau dahin. Also so wird das funktionieren.
Ja.
Und die Koordinaten im Weltall, da gibt es viele verschiedene Koordinatensysteme und die beziehen sich auf viele verschiedene Ursprünge. Ja? Also es gibt halt Koordinatensysteme, die sich irgendwie auf die Milchstraße beziehen, auf die Ebene der Milchstraße, auf die Ausrichtung der Milchstraße, das sind galaktische Koordinaten. Es gibt Koordinatensysteme, die sich irgendwie auf weitest entfernte Quasare beziehen. Also das nimmt man dann irgendwie für extragalaktische Koordinatenbestimmungen. Also es gibt für jeden Zweck, den man gern haben will, gibt es Koordinatensysteme, heliozentrische Koordinatensysteme, geozentrische Koordinatensysteme, also wie man es gern hätte, macht man sich das Koordinatensystem. Dann haben wir eine sehr lange E-Mail von Markus, der zuerst sagt, dass er der Markus war, der 2015 mal für meinen Blog einen langen Artikel über seine Sonnenfinsternisreise auf die Färöerinseln geschrieben hat. Ja, das war ein sehr schöner Artikel. Dann sagt er, dass er sich freut, wenn du eines Tages einen Vortrag in Lübeck, Kiel oder Hamburg halten wirst. Und schaut sich die Folge im Norddeutschen Rundfunk mit dir an, wo du kürzlich zu Gast warst. Er freut sich, wenn ich ein Waffelessen in Berlin oder Hamburg veranstalte. Und irgendwann der E-Mail war eine Frage, Moment. hier. Geht zum Asteroiden. Wenn Raumsonde Asteroiden erforschen, kommt es immer wieder vor, dass eine Raumsonde absichtlich auf einem Asteroid zu wissenschaftlichen Zwecken zum Absturz gebracht wird. Es heißt dann immer wieder, dass die Raumsonde auf den Asteroiden stürzt, ist es aber nicht so, dass eigentlich der Asteroid auf die Raumsonde stürzt, weil sich die Raumsonde dem Asteroid in den Weg stellt. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben diese Kollisionen von Raumsonden mit Asteroiden eigentlich bisher erbracht? Die zweite Frage lasse ich aus, weil die haben
absurd... Ich wollte gerade sagen, die zweite Frage ist eher die interessantere.
Naja, die haben halt absurd viele Erkenntnisse erbracht, weil wir sind an dem, was zum Beispiel auf dem, ich sage jetzt kein Asteroid, aber ein Komet, Churyumov-Gerasimenko, wo da die Raumsonde Rosetta die Landeinheit viele abgesetzt hat und später dann selbst auch nochmal drauf gelandet ist oder abgestürzt ist, je nachdem, wie man es will. Mhm. Also das war 2014 und da wird heute noch ausgeweitet dran. Ja, wir sind auf dem Asteroid Eros abgestürzt, das ist noch länger davor, gezielt abgestürzt, oder sogar gezielt, eigentlich wollte man abstürzen, hat es aber geschafft, sicher zu landen, überraschenderweise, ja.
Mal andersrum.
Nein, also man hat nicht geplant, dort zu landen, aber hat es dann trotzdem geschafft, die einfach halt, ja, sicher aufzusetzen. Also auch das, da wird mit den Daten, also wir lernen halt wahnsinnig viel draus, weil das halt Material ist, das hier auf der Erde nicht existiert und so auch nicht existieren kann, weil jeder Asteroidenbrocken, der runterfällt, ist halt durch den Prozess des Runterfalls und Einschlag deutlich verändert. Also die Originalmaterie, aus dem alles entstanden ist im Sonnensystem, die findet man halt nur dort. Ja, also deswegen es wäre jetzt zu viel, all diese Forschungsergebnisse zusammenzufassen. Da müsste man ein Buch schreiben. Ich habe sogar eins geschrieben. aber da steht noch mehr drin über das. Aber wir werden sicherlich die eine oder andere Folge noch haben, wo wir über Asteroidenforschung sprechen. Aber was mit dem Absturz, der Kollision, Zusammenstoß, also tatsächlich ist es so, wenn ich was auf einem Asteroiden landen will, ja, dann ist es tatsächlich eher eine Kollision, weil so ein Asteroid hat so wenig Gravitationskraft, da kann ich nicht landen. Also nicht im Sinne, wie wir hier auf der Erde landen. Also ich kann mich halt auf eine Art und Weise bewegen, sodass irgendwann der Abstand zwischen mir und Asteroid gleich null ist. Aber wenn ich dann halt wieder mich
minimieren. Da wird es ja wohl hauptsächlich auf die Annäherungsgeschwindigkeit drauf ankommen, genau, ob das dann eine Landung oder ein Crash
ist. Ganz genau. Also ich muss die Geschwindigkeit halt so anpassen, dass eben ich im Vergleich zum Asteroid keine Relativgeschwindigkeit mehr habe und dass eben mein Abstand dann null ist, dann bin ich quasi auf dem Asteroid, aber dann, weil halt die Anziehungskraft so minimal ist, dass sie quasi nicht vorhanden ist, dann reicht's halt auch, wenn da irgendwo jetzt die Raumsonde den nicht vorhandenen Fuß ausfahren würde, die könnte sich wieder wegkicken ins Weltall hinaus. Also das ist halt tatsächlich nicht eine Landung, wie man es eigentlich nimmt, auch nicht eine Kollision oder ein Absturz, sondern ja, ein Rendezvous.
Ein unsanftes Rendezvous, genau. Naja, und wer in wen hineinkracht, ist natürlich eine Frage des Bezugssystems. Ja. Also natürlich ist es aus der Sicht der Raumsonde so, dass der Asteroid auf sie zufliegt, ja, in sie hineinfliegt. Aber meistens ist ja so ein Asteroid doch um einiges größer und schwerer, mhm, als so eine Raumsonde. Und darum sagt man natürlich, dass das Kleinere in das Größere quasi hineinkracht. Ne?
Genau.
Aber in Wirklichkeit ist alles relativ.
Und eine letzte Frage haben wir noch von Christoph und die geht an dich. Magnetfelder entstehen, wenn elektrisch geladene irgendwas rotieren. Die Milchstraße rotiert und sie enthält einen Haufen ionisierter Gase. Ionisierte Gase sind elektrisch polarisiert, also müsste es eigentlich ein galaxienweites Magnetfeld geben. Wird sowas gemessen und taugt das für irgendwas?
Super Frage. Ja, natürlich hat die Milchstraße ein Magnetfeld. Es ist halt nur so, dass es gibt schon eine geordnete Rotation der Objekte, die Milchstraße ausmachen, ja, aber es ist halt auch sehr viel, da wird halt sehr viel durch die Gegend gewirbelt, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Magnetfeld wie das Magnetfeld der Erde, wo man jetzt dann wirklich quasi so fast eine Art Stabmagnet-ähnliches Magnetfeld mit den schönen gebogenen rundherum Magnetfeldlinien irgendwie hat. Ganz so hübsch ist es bei der Milchstraße nicht. Die Magnetfelder kommen halt von allen möglichen unterschiedlichen Dingen zustande und sind dementsprechend zusammengesetzt, durcheinander gewirbelt und so weiter und so fort. Ja. Aber es ist auch so, dass sich quasi dass es nicht so ist, dass quasi die ganze Milchstraße wie ein gigantischer Dynamo funktioniert, sondern dass sich auch entlang der Spiralarme da irgendwie Magnetfelder bilden und die haben dann natürlich auch eine Auswirkung auf den Staub und dann wird das Licht polarisiert und das kann man natürlich auch messen. Also diese Magnetfelder misst man hauptsächlich durch die Polarisation des Lichts und es taugt sicher für jede Menge Dinge, vor allem halt auch auf kleineren Skalen. Also wenn man diese Magnetfelder jetzt nicht quasi als das Gesamtmagnetfeld der Milchstraße untersucht, sondern auf kleineren Skalen, kann man jede Menge herausfinden. Das ist immer die Frage, what about magnetic fields? Ne? Das ist irgendwie so ein Thema, das in der Astronomie extrem wichtig ist, weil es überall diese Magnetfelder gibt, aber sie werden halt auch sehr oft ein bisschen ausgeklammert, weil sie halt zu komplizierten Sachverhalten führen, die wir noch nicht so ganz auch berechnen und verfolgen können. Und darum lasst man sie manchmal so ein bisschen außen vor.
Ja, wahrscheinlich, wenn in erster Näherung die Gravitation dann doch immer überwiegt. Eben,
genau, genau. Also wenn man es quasi grob wissen will, dann ist immer die Kraft, an die man sich wendet, die Gravitation. Und dann kommen da die Magnetfelder und machen allerhand irgendwie Zusatzphänomene hinein, die man natürlich auch untersuchen möchte und das auch kann bis zu einem gewissen Grad, aber das verkompliziert die Geschichte und darum sind die Beobachtungen sind komplizierter und die Phänomene sind komplizierter und ja.
Ja, also diese ganzen Magnetgleichungen, die will keiner lösen. Das wäre alles nervig, da habe ich mich. Nein. Ja, also offensichtlich, ja, die gibt's und sie taugen für was. Und für mehr Details machst du mal eine Geschichte über magnetische Magnetfelder.
Genau.
Ja, das waren die Fragen. Wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, dann schickt uns die Fragen an fragen@dasuniversum.at. Wir werden sie beantworten oder auch nicht oder irgendwann erst später, das wird sich zeigen. Aber ihr könnt sie uns schicken und wir werden sie lesen. Und ja, mehr wollen wir nicht versprechen. Ihr könnt uns auch Fragen über andere Kanäle stellen, irgendwie Facebook, Instagram. Da ist die Chance, dass ich sie lese, auch vorhanden. Aber per E-Mail lese ich sie auf jeden Fall. Und bei den anderen schaue ich ab und zu rein, was da an Fragen kommt. Also wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns. Wenn ihr Kommentare habt, dann könnt ihr uns die auch schicken an hello@dasuniversum.at. Dann jetzt kommt die Rubrik Neues aus der Sternwarte, die aber in dieser Folge nicht stattfindet, beziehungsweise in einer Form stattfindet, wie sie sonst nicht stattfindet, indem ich nämlich nicht mit Evi über was gesprochen habe, sondern kurz erzähle, warum ich mit Evi nicht über was gesprochen habe.
Okay. Neues von der Sternwarte, das es diesmal nicht gibt, und zwar aus dem Grund, dass... Nein.
Also es gibt diesmal keine Neues aus der Sternwarte-Folge, weil auf der Sternwarte was stattfindet, was auf Unis halt immer wieder stattfindet, nämlich Prüfungen finden statt. Und wenn Prüfungen stattfinden, was sie ja gerne tun, so im Januar, Februar, März, wo dann gerne immer so zum Semesterwechsel viele Prüfungen stattfinden, dann müssen die Leute, die auf der Sternwarte oder allgemein auf Unis rumsitzen, ja, lernen und können nicht in Mikrofone sprechen. Und ja, also Evi ist gerade extremst damit beschäftigt, für eine Prüfung zu lernen, die am Mittwoch stattfindet und schon stattgefunden hat, wenn ihr das hier hört, aber macht momentan kaum was anderes, als hier zu lernen. Und deswegen haben wir das Neue von der Sternwarte für diese Folge ausfallen lassen. Aber sie bedankt sich sehr, sehr herzlich für die diversen Zusendungen zum Thema der letzten Folge, wo es ja darum ging, Bilder zu suchen, die für ihre Masterarbeit aus der Wissenschaftskommunikation verwendet werden können. Also Bilder, also Geschichten, astronomische Medienberichte, die bildrelevant, bilddominiert sind, weil sie ja die Rolle von Bildern in der wissenschaftlichen Berichterstattung und der Forschung untersucht. Also danke für die, die wir bekommen haben. Und wenn ihr noch welche schicken wollt, macht das gerne. Kann man nie genug haben. Also das wird sie freuen. Und ja, also ich wollte gerade sagen, schickt ihr noch aufmunternde Worte für die Prüfung, aber die hat ja dann schon stattgefunden, wenn ihr das hört. Aber egal, kommen ja noch andere Prüfungen. Ja, könnt ihr gerne weiter aufmunternde Worte schicken. Weil ich kann mich noch erinnern, dass für Prüfungen lernen ist nervig, weil man dann wirklich irgendwann steckt man den Kopf so voll und da muss man immer noch weiter lernen, weil man noch nicht alles gelernt hat. Also das, ich bin froh, dass ich das nicht mehr hatte. Ich frage mich heutzutage, wenn ich sehe, wie Evi da jetzt rumlernt, wie ich das gemacht habe damals.
Das ist ein Phänomen, ne? Man kann sich erinnern, dass es gegangen ist, aber man fragt sich wirklich, wie habe ich das alles in meinen Kopf hineinbekommen? Das ist,
und wo ist es hin?
Und wo ist es hin? Vor allem, wo ist es hin? Ah.
Ja, wenn ihr auch Geschichten habt über Prüfungen, wo ihr dachtet, ihr schafft sie nicht und wo ihr viel gelernt habt, oder erzählt uns eure Prüfungsgeschichten, das ist interessant. Also da freut sich Evi sicher drüber. Auch wenn irgendwie das schwere Lernen ist, dann vielleicht irgendwie geteiltes Lernen ist halbes Lernen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wenn ihr nette Geschichten über Prüfungen habt, über Prüfungen, die schwer waren, über Prüfungen, die ihr dann doch geschafft habt, dann schreibt uns das, schreibt Evi das, dann freuen wir uns alle. Ja, das war die Kurzversion von Neues von der Sternwarte diesmal. Wir werden dann in der nächsten Folge schauen, was es dann tatsächlich Neues gibt, wie die Prüfungen gelaufen sind, was die Masterarbeit macht, was im neuen Semester stattfindet. Ich habe schon ein bisschen geschaut in das Vorlesungsverzeichnis, da finden interessante Sachen statt, aber Evi weiß noch nicht genau, was sie dann alles genau machen wird. Das werden wir dann auch erfahren, wenn das neue Semester anfängt. Und jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Wir müssen uns bedanken für das, was wir bekommen haben. Und ja, ihr habt uns netterweise wieder unterstützt und sehr zahlreich unterstützt mit Geld. Das freut uns, weil das ist Arbeit, die wir hier machen und die können wir durchaus Ich bin unfähig. Meine Multitasking-Fähigkeit wird immer weniger. So.
Dabei habe ich es dir extra dann so schön in Orange unterlegt.
Ja, eh, aber wenn es orange dann nicht ist, wo ich hinscroll, dann. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Spenden, weil wenn ihr uns nichts spendet, dann kriegen wir nichts. Wir kriegen nichts von Werbung, wir kriegen nichts von Spotify, wir kriegen nichts von Amazon, wir kriegen von niemandem irgendwas, außer von euch. Deswegen freuen wir uns darüber und ihr könnt uns was per PayPal zukommen lassen, was viele Leute gemacht haben, nämlich seit der letzten Folge Markus, Steffen, Iris, Andreas, Roman und Michaela, Julian, Markus, Matthias, das ist denn mal ein anderer Markus als vorher, Nikolai, Jörg, Andrea und Andreas, die aber nichts miteinander zu tun haben, soweit ich weiß. Die stehen einfach nur hintereinander in der Liste. Dann gab es auch noch Leute, ich schau mal, ob es welche gab. Jetzt mal dahin scrollen. Ja, es gab auch Leute, die uns per Patreon und Steady über Abos unterstützen. Und zwar sind das Cordula und Veit und Bob, Sebastian, Ingo und Jens. Ganz vielen Dank für eure Spende. Das freut uns, wenn ihr uns auch was spenden wollt. Die relevanten Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage, auf den Shownotes. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir finden schon einen Weg, wie ihr uns was zukommen lassen könnt, wenn ihr uns was zukommen lassen wollt. Da antworten wir immer sofort. Wir haben gesagt, ich habe Geld für euch, wie kann ich es euch geben?
Das stimmt. Nicht nur mal das stimmt.
Wahrscheinlich eh nicht, ja.
Ja, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall auch nochmal von mir. Und das war's für dieses Mal, oder?
Ja, wir haben noch ein bisschen was anzukündigen, glaube ich. Ja, wir haben nämlich anzukündigen für die Kurzentschlossenen, wenn ihr das hört und ihr in der Nähe von Graz seid, morgen und übermorgen am 2. und 3. Februar werden an der Universität Graz Folgen der Science Busters aufgezeichnet, wo ich mit dabei bin, Ruth aber noch nicht, aber vielleicht wollt ihr es ja trotzdem sehen. Und wie ihr dann noch vielleicht noch zu Karten kommen könnt, um im Publikum dabei zu sein, könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Ihr könnt euch auch gleich eine Notiz machen für den 5. und 6. März, denn das wird der Aufzeichnungsblock an der Uni Graz sein, wo dann tatsächlich auch die Ruth mit dabei ist. Das heißt, da könnt ihr mich und Ruth gemeinsam bei den Science Busters sehen. Und am 24. Februar wird es eine Vorpremiere, eine Fernsehübungsshow der Science Busters geben in der Kulisse Wien. Glaube ich, bist du da eingeteilt?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Okay, vielleicht ist keiner von uns eingeteilt, vielleicht auch schon, wir wissen es nicht.
Wusste ich gar nicht, dass es die gibt.
Ja, ich habe es auch. Vielleicht ist es auch was anderes, Tammy, das ist, lässt sich da alles nicht so vorher sagen, wann dann jetzt genau wer aber stattfindet. Aber schaut in die Shownotes, schaut auf die entsprechenden Homepages, dann werdet ihr das finden. Dann könnt ihr da dabei sein. Und ja, hast du noch irgendwie was anzukündigen, was ich nicht auf meiner Liste hatte?
Nein.
Nein? Ja, dann werden wir uns, ja, demnächst auf der nächsten Bühne wahrscheinlich erst im Ende Februar, Anfang März sehen, weil ja, ich das erste Mal mache jetzt ohne dich Fernsehen.
Was?
Nein, nicht ohne dich, aber das war ja also die allerersten Aufzeichnungsblock, da warst du noch nicht dabei als bei der Requisite, da war ich tatsächlich allein, aber ja.
So. Ach so, stimmt, du meinst bei dem Block, bei dem Aufzeichnungsblock
ja.
Bin ich nicht dabei.
Ja, naja, nachdem ja. Dem, danach, seit diesem allerersten Mal, wie immer, alle Fernsehsachen warst du mit dabei. Bis auf, also einmal war ich nicht, aber einmal warst du Requisite.
Einmal war ich allein,
ja. Ja, da habe ich irgendwie, hast du einfach, ja, jetzt müssen wir revanchieren, ja, und jetzt mache ich das einmal ohne dich.
Genau.
Ja, nein, aber es wird lustig, weil ich freue mich schon, wenn wir dann gemeinsam hier unsere tolle Show machen mit dem tollen Experiment, was wir nicht spoilern werden, obwohl du schon ein bisschen gespoilert hast.
Es ist wirklich großartig.
Ja, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis das kommt. Ja, und bis dahin, wenn du nichts mehr hast, dann wären wir jetzt durch.
Ja, jetzt sind wir durch.
Gut, na dann sage ich Tschüss, wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann, macht es gut.